NFL-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, hallo zusammen. Willkommen beim Podcast Nummer 12. Wir sitzen heute in der Bagatelle Bar. Wir haben heute, was haben wir eigentlich heute? Montag entgegen unserem, nehmen wir heute auf. Sind wahrscheinlich am Freitag, dass wir es dann veröffentlichen. Sitzen ja auch schon zwei Stündchen, haben schon zwei, drei Bier getrunken.
Was vielleicht zu hören ist, werfen wir vorweg schon mal ein.
Ich hoffe, wir sind ein bisschen albern, aber versuchen jetzt im Ernst der Lage zurückzukehren. Martin Schlüter sitzt wieder bei mir, wie jede Woche, bis auf halt die letzten vier Wochen, wo wir auch einen kleinen Lockdown gemacht haben. Und gefühlt hier alles gerade ein bisschen positiver als sonst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es mag an der schönen Lokalität liegen, wo wir als dritte Mal sind, mag am heute noch guten Wetter liegen, soll wieder schlechter werden, aber wir beide sind ja, glaube ich, beinahe mal einig, was Corona geht, was auch nicht immer der Fall war und die Pandemie, dass es jetzt so wirklich der, wie soll ich sagen, wir in Endzügen sind und dass es hoffentlich in absehbar ist, dass man in 4 bis 6 Wochen zu normalem Leben zurückkehren kann in manchen Dingen und wir zwei, glaube ich, auch so forsch denken und sind und planen, dass es auch in 2, 3 Wochen rund um Pfingsten gastronomisch wieder unsere Lokale öffnen können und da bin ich auch weiter sehr, sehr guter Dinge. Und es ist ja auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels groß in Sicht.
Ja, Gefühl habe ich auch. Bayern ist heute rausgegangen, hat gesagt, bei einer Inzidenz unter 100 öffnen die den Handel, die Außengastronomie. Und ich glaube, bis ihr das zu Hause hört, bis Freitag wird Nordrhein-Westfalen da auch hinterhergekommen sein. Und hoffentlich versperrt sich die Stadt Köln da auch nicht allzu lange. Und dann können wir wieder da sein. Das ist schon, ja, muss man sagen, echt ein gutes Gefühl. Total. Draußen wieder beginnen kann.
Liegt auch, glaube ich, ein bisschen an der Jahreszeit so, ne? Man ist irgendwie eh mehr draußen wieder, man sieht mehr Freunde, weil einfach man draußen, wenn man Fahrrad fährt, durch die Stadt geht. Das war halt so von November bis März auch schon echt hart im Nachhinein. Denkt manchmal, boah, zum Glück haben wir den Podcast seiner Zeit. Da hat man wenigstens ab und zu mal, wir konnten uns austauschen, haben halt 2, 3 interessante Menschen getroffen. Und das geschieht jetzt ja wieder ein bisschen häufiger. Und ich glaube, wir werden den nächsten Podcast schon mit noch mehr Entspannung in der Stimme wahrnehmen und in 4 Wochen irgendwo draußen sitzen und das Lokal ist geöffnet.
Ja, glaube ich in der Tat auch. Wir haben letzte Woche hier einen Weinverkauf gehabt, so einen Lagerverkauf, einfach mal die Bestände rausverkauft. Und da kamen so viele Leute, man hat einen Wein gekauft und hat so gemerkt, die haben alle so Lust. Also sie haben Lust, sich rauszusetzen, irgendwo wieder in Gesellschaften Kölsch zu trinken. Das war echt so ein ganz positives Erlebnis auch. Und alle waren auch so ein bisschen guter Dinge. Also das wird, glaube ich, das wären richtig gute Wochen, die auch richtig Spaß machen. Ja, auch als Gastronom total Spaß machen dann. Ja, Martin, magst du unseren ersten Gast vorstellen?
Das mag, wir sind schon hier. Ein erster Gast von mir, ein langer, alter, bekannter und guter Freund. Wer vorweg ein, wir haben auch jahrelang zusammen gewohnt, hatten eine sehr bewegte, sehr schöne WG-Zeit. Da werden wir hoffentlich dann nicht später so viel zu erzählen, vielleicht doch
definitiv
ein bisschen. Sonst ist der Franz Rainer Vogt, ist glaube ich 50 Jahre alt, ne? Ist Hypnotiseur seit gut 1,5, 2 Jahren und ist sonst bei einer großen Kölner Versicherung angestellt. Und ich habe ihn heute am meisten eingeladen. Erstens, weil ich ihn sehr gerne mag, aber zweitens vor allem, weil er diesen Beruf in den letzten Jahren erlernt hat und ich das extrem spannend finde und uns davon bis noch nicht erzählen kann. Hallo Franz Rainer, grüße dich.
Guten Abend allerseits.
Hallo.
Ich habe lange überlegt, was ich sagen soll. Als erstes habe ich gedacht, Martin ist hier. Dann machen wir den alten Sportreporter-Spruch.
Sehr gut.
Wer hat es immer gesagt?
Herbert Fassbender.
Wunderbar.
Genau, ja, Franz, hallo. Steig ein direkt. Erzähl mal ganz kurz, wie es gekommen ist, dass du als, wie soll ich sagen, bist, glaube ich, gelernter Mathematiker, studierter Mathematiker, arbeitest bei einer Versicherung, gesagt hast, ich möchte meinen Horizont erweitern beruflich und möchte gerne Menschen hypnotisieren.
Ja, also es ist wirklich wahr, ich bin ausgebildeter mathematisch-technischer Assistent, so hat man das damals noch genannt. Und ja, man kann sich da vorstellen, dass das so eine Programmieraufgabe ist das geworden. Ne? Und dann vor 3 oder 4 Jahren, so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, da wurde bei mir auf einmal, ja, das heißt nicht auf einmal, sondern ich hatte Krampfadern bis hoch in die Leistengegend an beiden Beinen. Und die waren anscheinend so stark, dass da zweimal eine Operation anstand, Vollnarkose. So, und da hatte ich irgendwie gar keine Lust drauf, weil mein Vater war im Jahr vorher auch Vollnarkose operiert worden und er konnte seitdem nicht mehr richtig riechen. So, und dann konnte ich mich wieder erinnern, ach, da hast du doch vor 10 Jahren mittlerweile, glaube ich schon, irgendwo in der Süddeutschen oder sowas, hatte ich mal einen Artikel gelesen, man könnte Schmerzen unterdrücken mit Hypnose. Und das hat mich eh schon immer so ein bisschen interessiert. Und dann bin ich da zu meinem Arzt gegangen und habe ihm gesagt, hören Sie mal, Herr Doktor, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr den Namen, ich würde keine Vollnarkose machen wollen, sondern Hypnose, ob das denn geht. Ne? Und dann meinte der, fragen Sie im Kunibertskloster, Da operiert er, also da hat er so Anästhesisten genau angemietet und kann dann da halt operieren. Und da wären halt auch die Anästhesisten und da sollte ich nachfragen. Da habe ich danach angerufen, meinte, ja, wollte mal fragen, ob die da auch mit Hypnose machen. Dann rief dann tags später tatsächlich auch der Chefarzt an, der Herr Dr. Kahlen, den Namen habe ich mir gemerkt. meinte, ja, Vogt, kommen Sie kurz vorbei. Ich, gut, alles klar. Ja, dann habe ich dann eine Stunde mit dem gequatscht und dann hat er mich auch schon in Trance versetzt und da haben wir halt auch schon mir den Arm abgebunden und er saß mit der Stoppuhr da und meinte, Herr Vogt, keine Sorge, so ein Arm, der kann 2 Stunden ohne Blut ganz locker überleben, ne? Es tut halt nur einfach weh. Und dann hat man mir den Arm abgebunden und so nach 5 Minuten, ich habe dann geguckt, mein Arm, der war blau. Der war einfach blau und kalt. Mhm. Aber es tat halt nichts weh. Und dann meinte der Dr. Kahlen, Herr Vogt, was meinen Sie? Gucken Sie sich mal den Arm an. Glauben Sie, dass das schmerzt? Und dann meinte ich glaube, dass das schmerzt. Ne? Und dann hat er mir so ein bisschen über den Arm gestrichen und so. Und das habe ich halt auch alles wirklich gespürt. Aber es tat halt nichts weh. Ne? Und dann meinte er, ja, so machen wir das dann auch bei der Operation. Und ich hatte halt irgendwie gedacht, ich muss da monatelang oder ein halbes Jahr lang immer üben und irgendwelche Mantras aufsagen. Ne? Nö, war alles nicht. Und dann kam dann dieser Tag der Operation, also der ersten. Und dann kam ich da wieder hin, Dr. Kahlen. Ja, Herr Vogt, dann fragen wir mal Ihr Unbewusstes. Ne? Also man redet da mit dem Teil des Gehirns, wo man überhaupt eigentlich gar keinen Zugriff hat, wo man denkt, man hat keinen Zugriff, ne? Und dieses Unbewusste, das kann sich halt äußern über auf einmal irgendwelche Bewegungen. Und ich hatte mit dem verabredet, also mit dem Unbewussten und mit dem Dr. Kahlen, dass wenn mein Unbewusstes Ja sagt auf eine Frage, dann geht mein rechter Arm hoch. Und wenn das Unbewusste Nein sagt, geht mein rechter Arm runter. Ja, und dann saßen wir da, ich so komisch hier in diesem komischen OP-Zeug, ne? Ich weiß, ihr kennt ihr das, so sterilen Bademantel, sag ich mal. Und dann hat der Dr. Kahlen gefragt, liebes Unbewusste vom Herrn Vogt, würdest du jetzt die Schmerzen unterdrücken während der Operation? Und dann ging einfach meine Hand hoch und das bedeutete ja. Na ja, Herr Vogt, dann legen Sie sich da mal hin. Und ich gucke ihn so an. Ist das alles? Naja, ja, da habe ich mich da so hingelegt, dann wurde ich auch noch so abgedeckt und ich habe gesagt, Herr Dr. Kahlen, also ich habe so mit dem geredet, wie wir jetzt miteinander reden. Ne? Ich sage, Herr Dr. Kahlen, das klappt, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen. Und ich so, ja, und dann habe ich da eine Dreiviertelstunde lang, ich nehme an, so wie wir jetzt miteinander reden, mit dem Dr. Kahlen, also meinem Hypnotiseur, gequatscht. Wir haben halt wirklich gequatscht, oh, wo könnte man denn gut Wein trinken, wo kann man Bier, gute Kneipen. Und ich habe den natürlich auch gefragt, wie das denn mit der Hypnose funktioniert, weil mich das immer mehr interessiert hat, weil in den 3 Viertelstunden, ich habe zwar alles gemerkt, aber es hat nichts wehgetan.
Boah, faszinierend.
Ja, und dann kamen auch die Krankenschwestern da, die Helferinnen und sowas. Und Herr Vogt, das gibt's doch gar nicht, tut nichts weh. Ich sage, ja, ich kann das auch nicht verstehen. Es tut nichts weh. Ne? Ja, und dann war das halt die erste Operation, 45 Minuten lang. Hat er dann die ganzen Krampfadern gezogen. Dann sollte ich in dieses Aufwachbecken, sage ich jetzt mal, Aufwachzimmer, Entschuldigung, nicht Becken, reingeführt werden. Und ich meinte dann zu der Krankenschwester, ich glaube, ich muss nicht in dieses Aufwachzimmer. Ja, das ist ja so Standard. Ich sage, fragen Sie mal dann noch lieber mal den Dr. Kahlen, weil der war schon wieder weg oder sowas. Ne? Und dann habe ich da halt 15 Minuten gesessen. Dann kam irgendwann die Schwester, meinte, ja, stimmt, Sie brauchen hier gar nicht rein. Sie können sofort gehen. Ne? Und dann kam noch der Arzt, der mich operiert hat. Und meinte, Herr Vogt, soll ich Ihnen denn noch Schmerztabletten, weil das tut alles weh und sowas. Und ich sage, ich glaube nicht. Und dann habe ich die halt auch nicht genommen, weil ich dachte, nee, brauche ich nicht. Ne? Und dann hat er mir noch hier Spritzen gegen Thrombose mitgegeben und meinte, ja, dann machen Sie es gut und kommen Sie in, was weiß ich, 1,5 Wochen ne, zum Fädenziehen. Und dann meinte Herr Vogt, was er heute gesehen hat, das widerspricht allem, was er in 20 Jahre Studium und Ausbildung als Arzt gelernt hat. Und der könnte das auch noch nicht begreifen, dass das jetzt so geklappt hätte. Ne? Ich, ja, okay,
alles aber dann klar. War das tatsächlich auch so eine Art Experiment dann in dem Moment.
Das war für mich eine Art
aber Experiment. Aber auch für den Arzt dann, oder? Also allgemein
den,
so eine...
Für den Arzt, ja. Der die Krampfadern gezogen hat, auch. Ja. Ja. Und ich bin ihm bis heute noch dankbar. Dürener Straße 155, glaube ich, ist da. Ich würde ihn ja gerne namentlich erwähnen, aber ich weiß ihn leider nicht mehr.
Oh, Dr. Karl, den Namen weißt du. Hm? Den Namen Dr. Karl weißt du.
Den Dr. Karl weiß ich noch, genau. Ja, aber dem mit der Krampfader bin ich auch, dass der so frei und offen war, mich zu operieren. Der meinte normalerweise, bei solchen Operationen, bis hoch in die Leisten ging, da habe ich es hier mit Halbtoten, also die sind halt in Vollnarkose zu tun.
Helfen wir mal kurz, wann war das, vor wie vielen Jahren?
Ach, ich sage jetzt mal vor 4, 5 Jahren.
Oder und du bist jetzt 50?
Ja, ja.
Okay. Hm. Und wie ist dann der Weg weitergegangen? Das heißt, du fandst das faszinierend und hast dann für dich entdeckt, so genau. Das könnte ich mir jetzt auch beruflich vorstellen direkt.
Gut, dass
oder,
du nachfragst. Ich schweife anscheinend ein bisschen ab.
Nee, das ist
Martin hat mich ja gefragt, wie ich dazu kam. Richtig, ja, genau. Dann schweife ich jetzt noch ein ganz letztes Mal ab. Ich hatte ja diese Thrombosespritzen damit, ne? Und dann bin ich dann nach Hause gegangen und habe ich gefragt, ach, jetzt frag doch mal, mein Unbewusstes fragst du jetzt selber mal, ne, ob ich die Thrombosespritzen brauche. Und dann hat das wirklich Nein gesagt, also der rechte Arm ging runter und dann habe ich die Thrombosenspritze in den Mülleimer geworfen. Ja, und das, Daniel, um die Frage jetzt nochmal, ne, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass man so piss einfach ohne, ich hatte keine Schmerzmittel, keine Spritze, nix, dass man da so eine Operation einfach ohne Schmerzen übersteht. Ne? Das wollte ich irgendwie nicht glauben. Und dann kam halt auch die zweite Operation, ne? Das war dann bei der Frau Dr. Blackout, ups. Frau Dr. Anne Schmidt, so, die kannte ich halt damals noch nicht und die meinte auch, bei der zweiten Operation, Herr Vogt, haben Sie heute Morgen Ihr Unbewusst gefragt, ob das wieder unterdrückt? Ich sage, ja, ja. Und er meint, ja, dann legen Sie sich hin. Ich sage, die machen Sie mal, legen Sie sich hin. Und das hat auch geklappt. Ne? Und bei der zweiten OP war ich noch viel nervöser. Also ich war am Zittern. Ich habe der Frau Dr. Schmidt gesagt, das kann nicht klappen. Spritzen Sie mich weg, machen Sie mich voll Narkose. Und dann meinte sie irgendwann, Herr Vogt, die sind jetzt schon seit 15 Minuten dran. Ja. So, und auch wieder wunderbar und die Wunden haben total super verheilt. Ich konnte nach einer Woche wieder laufen gehen, das weiß ich noch, konnte ich nach der Vollnarkose, wo ich meine Mandelnoperation wegmachte, konnte ich monatelang nicht richtig joggen, bis ich wieder fit war. Ja, und das hat mich nicht losgelassen. Das musste ich irgendwie, ich musste wissen, was ist denn hier in deinem Gehirn noch los, was du alles machen kannst, ne? Wovon du nichts weißt und wovon ja, ich sag mal, große Teile der Gesellschaft auch einfach nichts wissen. Ich sag jetzt einfach mal, ihr würdet das auch nicht wissen, ne? Dass man so piss einfach eine Operation ohne Schmerzen überstehen kann. Genau, und dann habe ich dann mit dieser Frau Dr. Schmidt und mit dem Dr. Kahn habe ich immer wieder Kontakt gehabt, ne, über E-Mail oder bin dann auch nochmal zu denen hingegangen, haben gequatscht, ich sage, ich muss das lernen. Und die haben dann gesagt, ja, Herr Vogt, dann machen Sie nebenbei erstmal noch den Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja. Dann können Sie nämlich auch mit Kranken arbeiten, dann ist das auch irgendwie alles abgesichert. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr dieser Heilpraktiker und Approbation zu einem Arzt den Unterschied kennt.
Nee.
Nein. Ich werde ihn jetzt sicherlich auch nicht so professionell erklären können, aber es ist de facto einfach so, wenn du Arzt bist, Doktor und eine Approbation hast, dann kannst du mit den Krankenkassen, mit den gesetzlichen abrechnen und das kannst du als sogenannter Heilpraktiker erstmal nicht. Mhm. Wenn du aber heilend tätig werden willst, ne, also nicht nur geistig, sondern auch, was weiß ich, wenn einer was gegen Schnupfen hat, hier diese Homöopathie oder irgendwie sowas, ne? Dann kann man noch nebenbei den Heilpraktiker machen. Und das bedeutet dann, du machst vor der Stadt Köln, vor dem Gesundheitsamt, machst du eine Prüfung, die ist hart. Und dann erlaubt dir der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland oder die Stadt Köln, da weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, oder jeweils die Stadt, ne? Erlaubt dir heilkundlich tätig zu sein. Du darfst aber dann nicht mit den Krankenkassen abrechnen.
Das heißt, die Leute zahlen dich jetzt, ich greife vorweg, aber dann immer sozusagen, die müssen das komplett für die Kosten aufkommen?
Die müssen das komplett auf, also wenn einer dann jetzt zu mir kommt, das ist Privatpraxis, ne, die müssen das selber bezahlen. Aber ich habe jetzt schon mittlerweile erlebt, dass ein paar Mal die Leute das auch zur Krankenkasse, zur gesetzlichen auch eingereicht haben und teilweise wurde das dann auch bezahlt, okay. Also zumindest ein Teil.
Aber nochmal kurz zum Verständnis.
Genau, also
du hast dann Ausbildung, sage ich mal, gemacht.
Genau, ich habe dann diese Ausbildung bei der Paracelsus-Schule gemacht, für den Heilpraktiker Psychotherapie.
Wie lange dauert das?
Das hat bei mir 2 Jahre gedauert und ich habe immer montags und freitags von 19 bis 21.30 Uhr quasi in der Schule gesessen und einmal im Monat samstags nochmal 5 Stunden praktischen Unterricht. Ne? So, und da wurde halt nicht nur Hypnose gelehrt, sondern halt auch andere Psychotherapieverfahren. Da gibt es ja relativ viele.
Aber das übst du jetzt null aus, du machst nur Hypnose?
Nee, ich mache nur, das war reines Ziel, Hypnose und dieser Heilpraktiker für Psychotherapie bedeutet einfach nur, ich darf jetzt auch mit Kranken arbeiten, weil ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ich sag mal, wenn einer so mal zum Beispiel eine schwere Depression hat und der kommt überhaupt nicht mehr aus dem Bett raus oder sowas, dann habe ich gelernt, bei so einem machst du besser nicht Hypnose, weil aus der Hypnose kann teilweise auch was hochkommen von früher, schlechte Erinnerungen, vergewaltigt in der Kindheit, geschlagen vom Vater, irgendwas. Ne? Das würde dann so eine Depression noch verstärken, das wäre dann kontraproduktiv. Ne? Also das habe ich alles gelernt, damit ich weiß, wo kann ich denn jetzt oder sagen wir mit wem kann ich denn Hypnose machen, ne?
Aber dann direkt die nächste Frage, wer kommt denn dann zu dir? Also wenn ich jetzt sage, ich rauche zu viel, wie du hier auch gerade erlebst, und sage, ich komme zu dir, weil ich denke, du kannst mir da helfen, dann könntest du sagen, Moment, Junge, das habe ich drauf, mit dir mache ich jetzt was. Was machst du da mit mir? Wir unterhalten uns erstmal oder du bindest meinen Arm ab oder also was passiert?
Nö, Arm abbinden würde ich nicht machen.
Nee, aber
Tesafilm über den Mund und gut. Nein, also das ist dann, also es gibt so einen Katalog ICD-10 und da gibt es halt auch Suchterkrankungen und da würde ich sagen, okay, das könnten wir da klassifizieren, ja, da könnten wir mit dir was machen. Ne? Und die Theorie bei meiner Hypnose dahinter ist immer, ich finde raus den Grund, warum du rauchst, den du nicht kennst. Du denkst vielleicht, ach, ist cool und sowas, ne? Aber das ist eigentlich nicht der Grund. Und den bearbeitet man dann. Und den bearbeitest du dann symbolisch, ja, mit irgendwelchen Bildern, die dir dann in der Trance hochkommen. Also die Trance ist dieser Zustand, was weiß ich, kenn da, wenn er in der Kirche wart und da vorne ist der Pfarrer und er sagt, liebe Gemeindemitglieder, heute will ich euch was sagen und in immer gleichen Ton und in der gleichen Stimmlage und bla bla bla. Und ihr liegt da und seid kurz vorm Einschlafen oder sowas. Ne? Das kann man so ein bisschen denken, das ist dieser Trance-Zustand. Und diesen nutzen die Hypnotiseure, um dann mit diesem unbewussten Teil des Gehirns einfach zu kommunizieren. Also der unbewusste Teil des Gehirns ist der, der dir die Haare wachsen lässt, die Zähne wachsen lässt, einatmen, ausatmen, Herzschlag, du bist ja nicht die ganze Zeit dran, jetzt muss ich einatmen, jetzt muss ich ausatmen, da warst du ja bekloppt. Ne? Also das ist ein Teil vom Gehirn, der das alles steuert. Und dieser Teil macht halt 95%, so ungefähr, des ganzen Gehirns aus. Und diese 5%, wo wir jetzt hier, wir drei, miteinander quatschen, das ist dieses sogenannte Bewusstsein. Ne? Wenn ich Martin sage, hör mal auf, mit dem Stift zu klatschen, dann weiß der Franzler irgendeinen Quatsch. Aber der kriegt es halt mit. Ne? So. Und diesen Trance-Zustand, den kannst du halt induzieren, ich sag mal herbeirufen. Und dann rede ich mit dem Unbewussten. Und dann sage ich jetzt einfach mal, um jetzt mal auf das Beispiel mit dem Rauchen zurückzukommen, ne? Dann setze ich dich in Fiktion dahin, wo du dich wohlfühlst. Ne? Meinetwegen zu Hause vor dem Fernseher oder so oder hier in der Bagatelle, ne, beim schönen Weißwein oder sowas. Dann fühlst du dich wohl. Ne? Und dann fragen wir, so, jetzt würden wir mal gerne mal mit dem Raucher in dir sprechen. Und dann kommt auf einmal in dein, und du siehst oder hörst irgendwas, dann kommt was. Man kann, mal ist auch Quatsch, auf einmal der Martin kommen, ne, in deiner Funktion und sagt, ja, ich bin quasi der Raucher. Also du stellst dir dann selber deinen Raucher vor. Und mit denen fragen wir dann, hör mal, warum bist du jetzt gekommen? Warum rauchst du? Und dann sagt er, ich rauche eigentlich, um dich zu beschützen. Hm. Und du sagst mir das. Also in dieser Hypnosesitzung reden wir miteinander. Es ist nicht so, dass du nachher komplett weg bist, sondern du weißt auch nachher alles, ne? Aber wir reden miteinander. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, sagen wir gut, rhetorisch einen Kompromiss zu finden oder irgendwie eine Lösung. Ne? Wenn der sagt, was hatte ich gerade eben gesagt, ich helfe dir oder ich beschütze dich.
Beschütze dich, ja.
Ja, genau. Und dann sagst du, vor wem willst du mich denn beschützen? Ne? Und dann sagt der, ich beschütze dich vor der ganzen Welt oder so. Und dann sagst du, ja, kann ich mich doch selber beschützen? Ne? Und so geht man dann halt quasi in so eine Diskussion rein. Also du diskutierst quasi mit dir selber. Und ich helfe halt einfach nur durch geschickte Fragestellungen, dass du quasi nachher rausgehst mit diesem Raucher, ja, dass beide eigentlich sagen, okay, so können wir es machen. So bin ich in Ordnung und so ist der andere auch in Ordnung. Ja. Und dann verspürst du irgendwann nicht mehr den Drang zu der Zigarette. Das hört einfach auf.
Okay.
Das wäre jetzt natürlich ein Idealfall. Ne?
Ja.
So, dass das nicht so einfach ist, aber das können ein paar Sitzungen sein, ne, die man da machen muss. Ne? Bis zum Beispiel erstmal der Raucher kommt. Es können natürlich zuerst auch irgendwelche anderen Leute reinkommen. Ne? Und du merkst dann irgendwann, ach, das ist gar nicht der Raucher. Du redest mir hier mit irgendeinem anderen. Ne?
Mhm. Du hast ja eine extrem hohe Verantwortung für die Leute, mit denen du dann kommunizierst. Ich meine, die sind in einem Zustand, dass die ja, wie soll ich sagen, dir sich sehr hingeben.
Ja.
Und du musst dann ja auch sensibel die Dinge tasten. Gibt es da auch, wie soll ich sagen, Misserfolge oder so? Merkst du, oh Gott, jetzt bin ich da völlig falsch abgebogen, was ich mir so vorstelle, dass man Leuten ja auch wahrscheinlich mal eine Tür öffnet, die aber fatal ist. Du sagst eben bei schwer Depressiven zum Beispiel oder Ähnliches. Aha. Ist das deine Praxis, dass du auch merkst, du, das ist jetzt ganz schwierig, was ich da gerade im zweiten Ich mit Leuten zumute oder Ähnliches?
Das ist natürlich gute Frage. Ich will die jetzt mal versuchen, auch relativ einfach zu erklären. Also ich bin in der Hypnose oder in der Trance-Sitzung, gebe ich keine Lösung vor.
Mhm.
So, das heißt, alles, was die vorschlagen, was die erzählen, kommt aus denen raus. Sobald ich sage, hör mal, Daniel, wenn du demnächst rauchen willst, denk doch mal an einen schönen Weißwein, dann vergisst du die Kippe oder sowas. Das ist totale Scheiße, ja? Weil der Daniel sagt, was labert der Franz, wenn dann trinke ich einen Wein, dann rauche ich noch mehr, ne? Ich will lieber an ein Glas Wasser denken, ne? Und dann ist sofort ein Widerstand und dann sind wir sofort auf Krieg und dann kann das alles nicht mehr funktionieren. Jetzt zu deiner Frage, es ist ein Gespräch mit dir selber, so, und dann ist es mir noch nicht untergekommen, dass da so eine schwierige Situation gekommen ist. Und das Unbewusste ist halt wirklich auch so gepolt, dass das dir immer helfen will. Stell dir vor, jetzt kommt irgendeiner mit dem Messer, ratscht dich in der Hand, du hast so einen Ritz. Ja, was passiert? Automatisch, es kommt Blut, da kommt eine Kruste drauf, so wie früher beim Fußball, und dann ist es irgendwann verheilt. Warum erzähle ich das? Das erzähle ich deshalb, das Unbewusste will dir nur Gutes.
Das ist ja mal sehr interessant. Ja.
Also, ne, du musst immer dran denken, dieses Blut fließen und die Kruste oder sowas, das geschieht im Steuerelement Gehirn.
Mhm.
Und da meistens durch dieses Unbewusste, weil du sagst jetzt ja auch nicht, jetzt schnell bluten, jetzt schnell eine Kruste. Ne? Das machst du ja nicht, das passiert ja automatisch. Ne? Das heißt, das will dir Gutes. Und dann macht das auch. Und dann macht das auch nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Geist.
Mhm.
Ne? Und wenn dann, ich sag jetzt mal, so eine Erinnerung hochkommt mit einer Vergewaltigung früher als kleines Kind, da wage ich jetzt mal so zu behaupten, kann aber auch falsch sein, dass das erst dann hochkommt, wenn das Unbewusste denkt, okay, das können wir jetzt verkraften. Das widerspricht natürlich dem, was ich gerade eben über eine Depression gesagt habe. Ne? Deshalb muss man da sehr vorsichtig sein.
Das ist wahrscheinlich schon schwarz oder weiß alles. Ne?
Ja, ganz genau. Das ist immer sehr individuell verschieden. Und da bin ich halt auch sehr vorsichtig.
Und da gab es schon Szenen, wo du auch merktest, jetzt ist es gerade auch mal ganz heikel und ich mute dem zu viel zu oder das ist, tut dem nicht gut?
Ja, ja, ich hatte schon mal tatsächlich eine Klientin, also man sagt Klientin.
Damit, nicht Patientin?
Nee, das gerade bei Geisteskrankheiten in der heutigen Situation. Okay, die haben dann immer so ein, wie nennt man das, Stigma oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ich bin geisteskrank, ich bin blöd. Ne? Deshalb sagt man Klient oder Klientin. Ne? Und da hatte ich eine Klientin. Und die hat mir aber auch schon berichtet, sie war jahrelang in Psychotherapie gewesen und sie wusste, dass sie früher halt auch vergewaltigt worden ist, aber sie wollte jetzt abnehmen. Und dann habe ich dir schon gesagt, das Unbewusste kann sein, dass jetzt da irgendwie in ihrem Sinne nichts Tolles hochkommt. Ja, wäre okay, wollte es aber nicht, wir probieren es trotzdem. Dann meinte ich, ja okay, alles klar, dann machen wir das mal. Und dann kam nach der ersten Sitzung kam wirklich auch nichts, ne? Das war wunderbar. Die kam aber dann 2 Wochen wieder. Also nach 2 Wochen kam die wieder und meinte, Herr Vogt, das war zwar super und ich war auch sehr entspannt, aber ich habe blöde Träume gehabt. Ja, und dann habe ich gedacht, habe ich das nochmal angesprochen? Hören Sie mal, das ist das, wo ich sage, vielleicht kommt jetzt wieder was aus dem Unbewussten hoch, was Sie jetzt so nicht haben wollen. Ja, aber sie wollte noch einmal probieren und dann haben wir das einfach nochmal probiert. Und dann habe ich aber schon in der zweiten Sitzung gemerkt, ach, die ist nicht so tief in der Trance drin, ne? Die blockt, da ist Widerstand und dann...
Das merkt man auf jeden Fall.
Ja. Ja. Also ich habe das klar, in dem Falle gemerkt. Also, ja. Ich hoffe, dass ich es immer merke. Ne? Fehler. Menschen sind Fehler, können passieren. Und dann habe ich dann halt 2 Tage später habe ich mit ihr telefoniert und ich habe gesagt, liebe Frau so und so, ich glaube, Sie wollen das nicht und es kann sein und es ist vielleicht besser, dass wir jetzt abbrechen. Und dann meinte die, ja, sie hätte sich auch schon sowas überlegt. Toll, dass wir das jetzt so klären konnten. Und dann haben wir gesagt, nee, das bringt dann jetzt halt auch nichts. Ne? Also das war dann nichts.
Das ist mir souverän gelöst sozusagen.
Ja, ganz genau. Ne? Aber das ist wirklich, was du gerade eben gesagt hast, dieses Fingerspitzengefühl. Mhm. Da musst du schon aufpassen, weil, ja, wie soll ich sagen, es sind ja... Teilweise sind es wirklich kranke Leute, die da hinkommen. Ne? So wie ein Arzt halt auch ein sehr großes sehr große Verantwortung, bin ein bisschen aufgeregt, gegenüber seinen Patienten hat, habe ich das auch. Ne? Mhm. Klar, ja. Und da musst du halt...
Ich finde es spannend, weil gerade allein dieses Gespräch
macht mich schon so ein bisschen total mit mir auch.
Ich saß nicht noch nie so... Weiß ich auch nicht.
War
nicht
so ruhig hier, glaube ich. Ne?
Absolut. Sehr, sehr interessant.
Ja, dann kann ich aber euch, es ist schon eine sehr ernste Sache, aber es passieren halt aber auch lustige Dinge. Vor allen Dingen, man kann ja auch selber mit seinem Unbewussten kommunizieren und dann kann ich euch mal eine schöne Geschichte erzählen. Da war ich sonntags beim Tatort bei meinem alten Kumpel Frank Spalke, hier das ist der aus Glowing Rooms von Köln mit dem Schwarzlicht-Minigolf, ne? Da gucke ich immer Tatorts und das war dann irgendwann vor 2 Jahren, Sommer. Und ich hatte zu Hause gegessen, schön um 17, 18 Uhr, bin dann mit der 1 hingefahren, kam dann beim Frank Spalke an. Oh, Furcht, wir haben gegrillt. Oh, wunderbar, ich bin zwar total satt, ess aber mit. Ne? Ah, dann noch 3 Steaks oder sowas gegessen und meine, oh, ist kleine Pause. Und dann wollte der Frank Spalke wollte auch mal mit meinem Unbewussten reden. Ich sagte, das können wir gerne machen, stelle aber keine blöden Fragen, ne? Und dann machen wir das mal. Und dann habe ich mich in Trance gesetzt und ich hatte dem
vorher... Das kannst du selber so machen?
Ja, denn die Hypnose ist immer eine Selbsthypnose, genau. Ja. Dann habe ich mich in Trance gesetzt und habe dem gesagt, so, Herr Spalke, wenn die Hand hochgeht, ist das ja und wenn die Hand runtergeht, ist das nein. Und dann hat der irgendwas gefragt. Und dann fragte der zum Schluss, liebes Unbewusste vom Franz, soll der Franz denn jetzt noch das letzte Würstchen essen? Und ich hatte das schon mit einem Auge, hatte ich schon gesehen und habe zwar gedacht, ich bin sowas von satt, aber das esse ich auch noch schön mit Ketchup. Ne? Und da sagte mein Unbewusstes, nein. Da war ich so sauer. Habe ich halt nicht mehr gegessen. Also, so ja, Alltagssachen.
Ist ja auch schön, wenn man das so spielerisch auch im Alltag so nützt. Ja. Das klingt eben, klang es ja sehr ernst, ist es natürlich auch. Mhm. Du sagst, du hast Klienten, man will es die Patienten nennen, aber da geht es ja auch für Menschen wahrscheinlich um wirklich tiefe psychische Dinge, was Vergewaltigung, genau, ne? Kindserinnerungen. Kann sich ja vorstellen, was viele belastet. Kennt man ja selber aus dem eigenen Leben, dass ja vieles nicht aufgearbeitet, irgendeinem schlummert irgendwie. Ja. Trotzdem ist es ja schön, wenn das trotzdem so spielerisch auch irgendwie selber
so. Ja, genau, sich, das ist halt so ein Selbstexperiment.
Und was kommt so, kann man einen Querschnitt ziehen an Menschen zu dir? Also.
Ja, das habe ich auch schon mal probiert, ne? Aber da ist im Moment noch alles dabei.
Du hast aber Zulauf durch Mund zu Mund. Ich weiß, du bist ja 0,0 in Social Media aktiv, das heißt, da ging nichts an Werbung. Genau, ja. Aber die Leute empfehlen dich weiter und dann hast du inzwischen auch eine, wie soll ich sagen, gefüllte Patientenkartei oder Klientenkartei.
Das läuft wirklich super, hätte ich mir auch nicht gedacht. Und das ist so ein Mischmasch aus ein bisschen Mund zu Mund. Ich habe 2-3 Ärzte oder sowas, die auch davon ganz begeistert sind und die mich dann auch weiterempfehlen.
Okay.
Ich habe aber auch, du Martin, hast mich ja auf Facebook mal vorgestellt. Ne? Genau. Ich denke immer, das kommt auch, dass die Leute mich dann auf Google finden. Ne? Ja. Der Daniel war so nett und hat gesagt, vielleicht tut er nachher auch meine Homepage noch im Ding. So, gucken wir mal. Ne? Dann so
geht das halt,
funktioniert Mund zu Mund. Das halt, Mund zu Mund und so
halb. Du kannst jetzt über Zulauf nicht beschweren. Also du bist jetzt noch Existenzgründer mit dem zweiten Standbein deines Berufslebens.
Im Moment kann ich mich wirklich überhaupt nicht beschweren, vor allem ja mit der Corona-Pandemie. Ne? Ich habe eine Praxis, da kann man den Abstand so halten, wie wir jetzt. Ne? Da ist es alles, wird gelüftet, die Hygienemaßnahmen werden eingehalten. Und die Leute, die kommen auch.
Du sitzt direkt am Volksgarten, ne?
Ich sitze quasi am Volksgarten, ja. Quasi da, wo du früher hattest.
Ich war doch hier in der Südstadt. Ah, okay, alles klar.
Ich bin froh, dass du das Ding nicht mehr hättest, sonst wäre ich in der Mittagspause immer rübergekommen.
Aber kommen wir mal, weil was ich jetzt völlig überhaupt nicht gemerkt habe, wir quatschen tatsächlich schon seit 33 Minuten.
Wahnsinn, ne?
Oh, Entschuldigung. Ja. Eigentlich haben wir eine halbe Stunde, aber wir verlängern total gerne. Aber mal zu euch beiden. Ihr habt 5 Jahre in der WG gewohnt oder wie war das? Oder gemeinsam einfach zu zweit?
Ja. Von 1993 Dezember bis, korrigiere mich Franz, Sommer 98,
glaube ich.
Zunächst in Sülz, ein knappes Jahr in der Paul-Schalluck-Straße. Da sind
war das wirklich Sülz?
Ja, haben wir immer diskutiert, ob das Innenstadt oder Sülz ist, aber so an der Grenze dazu. Hinterm Arbeitsamt ADAC, da ist so damals war es Neubausiedlung, da sind
auch,
so Massen.
Das ist auch noch da an dem, was ist denn da?
Bestlage.
Zülpicher und Gedöns ist auch da, oder?
Zülpicher ist Fußball, ja, 10 Minuten. Bisschen, da ist der wunderbare. Inzwischen ist es damals auch schon, damals war es hier ein Real-Supermarkt direkt dahinter. Aber es war für zwei junge Männer, ich war, glaube ich, 19, der Franz war 22, eine sehr gute Lage, fußläufig in die verschiedenen Kneipenviertel. Da haben wir nur ein knappes Jahr gewohnt.
Und sind günstig,
dann,
ne?
Ja, genau. Und sind dann ins Martinsfeld, das ist hier zwischen Barbarossaplatz und Severinstraße. Mhm. Wir haben das mal Südstadt genannt, weil wir uns unbedingt als Südstädter fühlen wollten, aber es war es noch nicht so richtig, aber Pantaleonsviertel offiziell. Und hatten, ja, Franz, hoffentlich kannst du auch erzählen und bestätigen, eine sehr lustige gemeinsame Zeit, sind grundverschiedene Typen, kommen zwar beide aus dem Siebengebirge, das war auch der Grund, dass wir zusammengezogen sind, kannten uns kaum vorher. Wir waren einmal zusammen im Stadion gewesen, wo wir abgeschleppt worden sind, sonst kannten wir uns gar nicht. Und das hat aber bei uns sehr, glaube ich, beidseitig geprägt und bis heute sind wir sehr eng und dicke miteinander.
Also eine wilde Zeit,
kann man sehr sagen. Sehr wilde Zeit,
ja. Das Stadionbesuch, wo du das gerade sagst, ne, das war meine erste große Fahrt mit dem Auto. Ne? Da hatte ich ja gerade den Führerschein. Und dann sind wir nach Köln und ich denke, wo ist jetzt das Auto? Und ich hatte noch gesehen, ne? Ach, die anderen Autos, die parken ja auch alle auf dem Fahrradweg. Dann wird das hier so bei den FC-Spielen, ist das so normal. Ne? Zack, Motman Rossen.
War aber nicht FC-Spiel, das war ein legendäres Spiel. Deutschland Wales.
Stimmt, Schlüter, ja.
Vor der WM90, Thomas Sessler.
Richtig,
hat uns nach Italien geschossen. Dann warst du Weltmeister geworden.
Ne? Ich habe ja kein gutes Fußball-Gedächtnis.
Das habe ich schon.
Außer bei den, wie hieß denn mal das Fanzine, was wir immer hatten?
Fantreff.
Fantreff, wo immer nur die dritte Halbzeit.
Genau. Ja, aber wir haben 4 oder 5 Jahre sehr bewegt zusammengewohnt und haben es, glaube ich, sehr genossen.
Ja.
Und hatten so 2 Schnittmengen, ne? Kölsche Musik war die größte, glaube ich.
Und Taxi.
Wenn man gemeinsam weggeht, dass man auch gerne dann auch Alkohol trinkt.
Das und Taxi. Drin.
Wie Taxi.
Ja, ich kann mich auch erinnern, wir haben so montags bis freitags, der Martin war ja meistens Samstag, freitagsabends warst du schon wieder weg, ne?
Ja, mit der Freundin oder genau. Im Siebengebirge.
Und dann haben wir, ich sag mal, montags bis donnerstags hat jeder immer in seinem Bett gelegen. Pantaleons Mühlengasse zu Laurens Gittergässchen, schnellster Weg. Und dann mussten wir sagen, oh, da fährst du am besten da und da und da.
Ja, wir waren aus dem Siebengebirge und wollten unbedingt überzeugte Kölner werden, was inzwischen, glaube ich, auch gelungen ist. Aber damals haben wir uns das ein bisschen antrainieren und ja.
Und da haben wir gemerkt, dass wir richtige Kölner sind. Weißt du noch, 97, da waren wir Karnevalsdienstags, nur Verbrennung. Haben wir gedacht, das machen wir im kölschesten Fädel in der Südstadt. Mhm. Dann sind wir los, ich weiß gar nicht, um 18 Uhr oder sowas.
Hochmotiviert,
jeder eine Flasche Bier dabei. Na, haben wir es verlaufen, ne?
Das ist kein Witz.
Weißt du, wo wir sind? Nee, ihr müsst doch irgendwo die Kneipen sein.
War natürlich auch 5 Tagen waschen, das Gehirn ein bisschen geschädigt, ja, und wir waren etwas angeschlagen.
Das kam sicherlich noch dazu. Das werde ich nie vergessen. Mainzer Straße, nie gehört.
Wo kommt, Martin hat das gerade zum Thema Karneval, er hat gesagt, du hast eine Affinität für kölsche Musik, was war das, 60er bis 90er oder irgendwie
80er.
Sowas? 60er bis 80er, wie kommt
ungefähr,
das denn?
Ungefähr, ja.
Also es war jetzt noch nicht dein, nee, also zum Teil hast du noch nicht gelebt und so weiter, wo kommt das her? Also dass ja, du diese Affinität zu der Musik, ich meine, es gibt sensationell gute Musik, aber warum?
Frag mich, da musst du meinen Vater oder meine Mutter fragen. Also ich bin in Oberpleis geboren und aufgewachsen und ja, ich kann mich noch, als ich kleiner Junge war, hat mein Vater immer Boxen draußen auf dem Balkon gestellt und da war ein Karnevalszug. Ja, das wird so 76 oder sowas gewesen sein. Wer da war, da gerade modern? The Blackfoots. So. Und deshalb kenne ich nur die Musik, ne? Mhm.
Und, na, du hast schon mal bewusst gesagt, ich möchte jetzt nichts weiteres kennenlernen. Sobald Kasala kommt und Cat Ballou, flippst du ja aus, was ja, genau, schade ist für hervorragende Künstler und schöne Lieder.
Ja, ja,
aber wenn wir uns treffen, laufen dann so Lieder wie der Money aus Ostheim, der Pizza Heinz, das ist deine Abteilung so, ne?
Ja, genau. Ja. Ich weiß auch, also irgendwie ist das Stopp und ich war jetzt auch schon gerade am Anfang bei Los Mazinge dabei und habe ja ziemlich schnell gemerkt, das ist nichts für dich. Da bist du zu konservativ. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich mal eine Hypnose-Therapie machen.
Das wäre eine Idee vielleicht, ja.
Dass da irgendwas im Hintergrund ist. Ne? Ich kann es dir nicht sagen. Weiß nicht, oder die Ostermann, da könnte ich weinen, ne, wenn ich die Dinger höre. Ja.
Wir hatten mal den Spaß, da habe ich Karnevalsparty im Lokal gehabt und einem DJ, der wirklich hervorragende Musik macht, gesagt, hör mal, das ist der Franz, mein Mitbewohner, einer meiner besten Freunde, der Papst der kölschen Musik, der stellt sich jetzt hier hin und wenn dem das gefällt, ist gut. Wenn es ihm nicht gefällt, dann muss die Musik ändern. Also war natürlich auch noch Alkohol. Ja, ja, genau. Und der war hochmotiviert, aber der hat natürlich Querbeat, Kasala und, die ganze Kneipe tobt. Was soll ich machen? Die tanzen doch alle. Da hat er irgendwie so einen Franz-Musikwunsch erfüllt. Was haben wir eigentlich zu verlieren? Eddie von Paweiern. Franz hat einen riesen Spaß. Alle anderen nicht. So. Scheiß Musik, was ist los heute? Aber wir zwei haben riesen Spaß dabei. Ja.
Und ich kann mich auch noch erinnern, da habe ich doch, ich habe einmal bei dir DJ hinten noch auf der Aachen habe ich gemacht.
Und Schlüters.
Ach, und Schlüter meinte, kannst alles spielen, was du Bock hast. Ne? Mhm. Ich jod, alles klar. Und war ein Lied, ich finde das ja so schön. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Mhm. Und ich, wann war das?
Karnevals
Freitags. Ne? Mhm. Da habe ich am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und war aber wirklich 2, 3 Pärchen waren am Tanzen und froh. Und ein alter Mann kam ein. Was bist du denn für ein Arschloch für DJ? Mach die Scheiße am Aschermittwoch. Wir haben Karnevals Freitag.
Ich finde, der hatte nicht unrecht. Ja.
Ja. Aber es ist ein schönes Lied.
Franzi, du kennst unsere letzten Fragen auf jeden Fall. Hast du dich darauf schon vorbereitet, wie ich weiß?
Moment, wir haben eine Zwischenfrage. Zwischenfrage tatsächlich vom Olli eingereicht, wenn ich dazu sagen darf. Könntest Publikum du jetzt Joker. Rein theoretisch auch, du bist jetzt kein Arzt offiziell, der operieren darf, aber könntest du jetzt jemanden auch in eine Hypnose versetzen und der lässt sich die Krampfadern rausziehen und alles wäre wunderbar. Also bist du in der Lage, das Gleiche, was dir widerfahren ist, warum du in die Richtung gegangen bist, das auch bei jemand anders anzuwenden?
Ja. Das ginge, ne? Vom Können her ist das kein Problem. Ich würde es aber bloß nicht machen. Ganz einfach, ich will nicht sehen, wie die Leute aufgeschnitten werden. Und ich will halt auch nicht nur mit meiner Kenntnis da liegen, wenn es dann, ich sag jetzt mal, nicht funktionieren sollte. Dann würde ich lieber einen Anästhesist dabei haben, der einfach mal die Spritze drückt und dann sind die in Vollnarkose. Also das würde ich einfach nicht machen. Ne?
Ja.
Aber aus der Theorie her, ja, wenn der Olli will, kann ich dir nachher mal einballern oder sowas und mach mal vorher Schmerz weg und dann hau ich den Zahn aus und dann merkst du nichts, dann tut dir nichts weh.
Also,
nein, das war natürlich Quatsch, aber es geht, Olli, ja, ja.
Martin, Entschuldigung.
Frage beantwortet. Sehr gut. Ja, deine Lieblings, ich bin selber neugierig, weil ich es gar nicht weiß. Dein Lieblingslokal, wo du gerne essen gehst, deine Lieblingsspeise vor allem, wenn du dir selber was kochst. Ich weiß, du bist ein guter Koch, hast mir echt Kochen beigebracht. Ich habe immer Nudeln mit Ketchup gemacht, bis der Franz in den Herd kam. Und ja, dein Lieblingsessen, kurzum.
Mein Lieblingsessen? Weil ich am liebsten esse.
Boah.
ich hätte mich vorbereiten sollen. Das ist ja wahrscheinlich was ganz Einfaches. Jetzt hast du mich, Schlüt.
Ja, dann machst du erst die andere Frage.
Ich esse gerne Coq au Vin.
Oh. Hm. Ja. Echt?
Aber ob das Lieblingsessen ist, das ändert sich bei mir auch von Tag zu Tag. So.
Aber isst du gerne. Ja. Und Lieblingskneipe in Köln?
Lieblingskneipe?
Eine festlegen.
Köln, eine. Kann die auch schon nicht mehr existieren?
Klar.
Das war für mich wirklich früher das Jump, weil ich da immer gekickert habe.
Okay.
Wo war das?
Das ist jetzt, kennst du Roter Platz auf dem Zürichchen? Ja. Da war früher das Jump drin. Okay. Da war ich quasi jeden Abend
aufgekickert. Also Kickerkönig von Köln auch, ne?
Wie gesagt, man nannte mich den Photonenangriff. Manche Gegner nannten mich auch den Hexer.
Ja, Hexer. Jetzt kannst du zum Abschluss noch dein Lieblingslied wünschen, dass der Olli uns gleich einspielen wird. Da bin ich persönlich jetzt sehr gespannt, was kommt.
Oh, shit, also du kannst doch, glaube ich, nicht so gespannt sein.
Ja, nicht für sowas wie Pizza Hein, wo du von Tommy Engel gesungen oder sowas, sondern sowas Seriöses.
Was denn jetzt sonst? Pizza Hein und dadurch, dass du das nie hast, habe ich die CD direkt selber mitgebracht.
Finde Olli aber.
Ja, ich würde gerne, wenn ich hier bin, auch den Pizza Hein hören.
Sehr gut, kriegen wir hin. Aber du von Tommy Engel gesungen,
ja, ne? nur der Original von
nicht der Kaffee Biermann?
Nee, genau.
Kriegen wir hin.
Franz, ja. Mir hat Spaß
vielen
gemacht.
Dank. Mir auch.
Ja, noch es war toll. Wahnsinnig interessant. Ja. Dankeschön.
Alles klar. Wenn ihr Fragen habt, ne?
Ja, wir trinken noch
du Bier. Wirst verlinkt auf jeden Fall.
Dann machst du den Olli parat.
Ja, genau. Wird ein spannender Abend noch werden, auf jeden Fall. Wir machen ein kleines Päuschen, Olli macht die Musik rein und Dankeschön.
Jo. Tschüss.
Tschüss.
In der Salzjas bei uns im Fädel, wo all die kleinen Hüscher standen. Hier komm eines Sonntags morgens zur Freude von all der Lückscher, der Pütze heim zur Welt. Und ein paar Tage später wurde Kind döf. Da traf sich alles in der Kirche. Der Pastor zoppen in het Wasser und Jovim singe sehen und dann fing dat Spielchen an. Alle Locke täten Lüge für der kleine Pütze heim. Ob de Straße und in de Jasse wurd je sunge und je lach und kein Mensch war wieder heim. Auf der Straße und in der Jasse wurd gesungen und gelacht und kein Mensch war wieder heim. So noch und noch wurde der Hein dann größer und hat nur dummes Zeug im Kopf. Doch bei all der krumme Sache ja wird immer jetzt lachen. Woher doch der liebe Jung? In der Salzjas bei unserem Fädel, da jedet Freud, da jedet Knies. He traf er 20 Löcher später, daheim war jetzt Vertreter von Leben ahnet nies. Und alle Locke täten Lüge für der Hein und für das Nies. Auf der Straße und in der Jasse wurd gesungen und gelacht und kein Mensch war wieder heim. Auf der Straße und in der Jasse wurd gesungen und gelacht und kein Mensch war wieder heim. In der Salzjas bei uns im Fädel, wo all die kleinen Hüscher standen. Ja, da kam dann drei Monate später zur Freude von all der Lückscher ne Pütze Fuß zur Welt. Und alle Locke täten Lüge für der Klein vom Pütze
daheim. Ob de Straße und in de Jasse, wurd gesunge und gelacht, und kein Mensch war mir daheim. Alle Jocke täten Lüge, für der Klein vom Pützeheim. Ob de Straße und in de Jasse, wurd gesunge und gelacht, und kein Mensch war mir daheim. Ob de Straße und in de Jasse, wurd gesunge und gelacht, und kein Mensch war mir daheim.
Ja, willkommen zurück. Maria Helmes ist bei uns.
Hallo.
Hallihallo. Du sitzt im Rat der Stadt Köln für die SPD. Du bist kulturpolitische Sprecherin und mit 31 Jahren eine der jüngsten Mitglieder des Rates der Stadt Köln. Und freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Du hattest gestern Geburtstag, deshalb noch herzlichen Glückwunsch. Wir haben mir eben
Happy Birthday. Happy Birthday,
genau. Dankeschön, danke. Ist ja auch schön, jetzt hier so mit einer Bar-Atmosphäre mal zumindest sowas zu simulieren wie ein Geburtstags-Come-Together. Vielen Dank dafür.
Ja, wir zelebrieren jetzt deinen Geburtstag die nächsten 30 Minuten lang.
Sind wir nicht deswegen hier, ich dachte.
Unter anderem auch, aber es gibt auch viele andere Gründe. Wir sitzen hier, die Leute können das ja nicht sehen, tatsächlich an der neu gebauten Bar, uns gegenüber mit dem nötigen Abstand. Kerzen brennen, es ist gedämpftes Licht, draußen wird es langsam ein bisschen dunkel, es hat tatsächlich was. Umso schöner. Du sitzt seit September im Rat der Stadt Köln, bist mit 18 anderen Menschen dort reingewählt worden für die SPD. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist denn das, wenn man auf einmal Ratsfrau ist? Ich finde es so ein krasses Feeling, oder? Das ist doch sowas, also Ratsherr, Ratsfrau, das hat sowas Erhabenes irgendwie. Ist das krass oder ist das irgendwie so ganz normal für dich? Was macht das mit einem?
Also ich glaube, das ist ein bisschen Typsache, aber ich muss richtig Fangirl-mäßig zugeben, dass es sehr viel mit mir macht. Also,
sehr sympathisch. Sehr geil.
Also das kann ich auch gar nicht verhehlen. Ich glaube, das sieht man mir auch immer an, wenn ich das Haus betrete. Am Anfang wurde ich auch noch recht skeptisch am Empfang angeschaut, was die junge Dame denn jetzt hier wolle, so ungefähr. Aber inzwischen kennt man sich und ich kann durchmarschieren. Und das ist, also ich weiß nicht, ich bin einfach ein Riesenfan von Parlamentarismus und bin ja auch Politologin, habe das ja auch studiert und habe mich immer sehr für politische Bildung eingesetzt, habe auch geforscht am Institut mal und für mich ist einfach so die Inkarnation irgendwie eines Life Goals ist, dass man so eine Aktivbürgerin ist, in welcher Form auch immer. Und richtig toll jetzt auch mal daneben, dass es ganz toll ist, dieses Rathaus und diesen Rat irgendwie Teil davon zu sein, richtig toll ist, dass plötzlich wenn ich etwas tue, das Auswirkungen hat, die wirklich irgendwo ankommen. Und das ist eine ganz neue Selbstwirksamkeitserfahrung jetzt auch im Bereich Kultur, dann bei mir vor allem oder Schule, da sitze ich ja auch im Ausschuss. Das ist neu. Das ist nicht nur meine Base, meine sozialdemokratische Blase irgendwie betrifft, was ich tue, sondern dass ich was für die Stadt tun kann und das Auswirkungen haben kann. Das ist toll.
Denn mal der Wunsch, Ratsfrau zu werden, schon während des Studiums gewachsen? Hast du schon gesagt, egal wo ich mal im Leben ankomme, da möchte ich Ratsfrau werden oder ist es doch in Köln die letzten Jahre spontan entstanden?
Also ich habe auf jeden Fall für mich immer gemerkt, wie gesagt, dass ich Parlamente geil finde, dass mir das total Spaß macht, dieses Aushandeln, demokratischer Prozess, Dialog. Und ich bin ja auch schon seit ich 16 bin bei den Jusos und seit ich 18 bin in der SPD. Und ich habe immer stückchenweise immer mehr Verantwortung übernommen.
Also kurz rechnen, bist du 2006 in die SPD eingetreten?
Also bei den Jusos bin ich Mitglied geworden, da muss man noch nicht direkt Parteimitglied werden. Und dann mit 18 bin ich in die SPD eingetreten.
Das war damals kurz nach Gerhard Schröder. Bist du wegen Gerhard Schröder reingetreten, weil du froh warst, dass er weg war und dann andere Politik machen wolltest?
Ich würde sagen, das ist einfach so nebeneinander her passiert. Das war irgendwie jetzt kein aktivierendes Momentum für mich. Aber ich war sehr historisch interessiert und irgendwie immer gerne diskutiert. Und meine Eltern waren in keiner Partei. Ich habe das irgendwie für mich entdeckt. Und dann war ich auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung und das hat sich gegenseitig auch total befruchtet.
Aber dann gestattet mir eine etwas unverschämte Frage, wenn man jung ist. Man möchte politisch was verändern. Man hat gewisse, vielen Dank, gewisse Ideen, was passieren kann. Man mag den Parlamentarismus. Warum geht man in die SPD?
Ja, also für mich wirklich, das muss eine idealistische Antwort werden. Das war jetzt die Vorlage, glaube ich. Also
ehrlich und offen hier bitte.
Antifaschismus, Feminismus und ein Geschichtsbewusstsein, was eben natürlich auch dann sowas wie Willy Brandt und ich komme ja auch aus Ostdeutschland, dann so deutsch-deutsche Annäherung, Politik der kleinen Schritte. Das sind prägende Dinge, die inspirierend sind. Und ja, leider gab es da noch nicht so viele weibliche Personen, die man da als Vorbilder haben konnte. Das war irgendwie jetzt kein Hinderungsgrund und ich habe mich sehr früh sehr stark mit dieser Partei identifiziert und bis heute ist das immer auch mal mit Liebe und Hass verbunden. aber es ist eine Beziehung, an der wir beidseitig die ganze Zeit arbeiten und es läuft ganz gut.
Du hast kurz in der Beziehung auch dazu. Ne? Ja, genau.
Ja. Das heißt, du bist nach Köln gekommen, bist hier in die SPD eingetreten. Kämpft man sich dann hoch? Wie läuft denn sowas? Also in dem Alter jetzt wirklich aufgestellt werden zu werden für den Rat, wird ja jetzt kein Selbstverständnis sein, sondern wie läuft denn sowas? Wie passiert das?
Also Listenaufstellung ist ein demokratischer Prozess in einer Partei, der ja auch durchaus diskursiv geführt wird. Also es gibt ja viele Interessenslagen, welche Ortsvereine kommen wo auf der Liste vor, ist da eine Gleichverteilung innerhalb der Stadt vorhanden, sowas wird berücksichtigt, ist die Innenstadt beispielsweise in meinem Fall abgebildet und nicht nur das Rechtsrheinische, wo wir ja traditionell mehr Wählerinnen und Wähler beispielsweise haben. Und ich glaube, da müssten wir jetzt nochmal, Christian Josten war ja letztens erst da, ne? Ja. Und Christiane Jäger, die Partei und die Fraktion haben das ja auch gemeinsam quasi einen Vorschlag erarbeitet. Ich denke, dass es bei mir die Fachlichkeit dann auch war über die Kultur und dass ich mich da sehr gut etabliert habe in den letzten Jahren, ein gutes Netzwerk aufgebaut habe und die Soft Skills, denke ich, ganz gut mitgebracht habe. Und also ich habe das Angebot gemacht, ich war soweit und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dann auch so einen guten Listenplatz bekommen habe und dass dadurch ja auch noch für mich geklappt hat.
Wie kannst du dich da einsetzen? Also du sagst selber, Kultur braucht Raum, Kultur braucht irgendwie viel Fläche. Da ist in Köln, so würde ich jetzt zumindest aus meiner Erfahrung sagen, viel Luft nach oben.
Ja.
Wie kann man sich da einbringen? Oder hast du das Gefühl, dass du gute Mitstreiter hast im Rat? Wie agiert man da?
Also, das könnte jetzt wirklich abendfüllender Monolog werden. Stoppt mich einfach.
Wir haben Abend und...
also in der Tat, Räume sind die soziale Frage unserer Stadt. Und Kultur braucht Raum, wie du auch gesagt hast. Und die Räume sind... knapp natürlich. Auf der anderen Seite müssen wir auch überlegen, wie gehen wir mit unseren Flächen um? Also wollen wir sie gemeinwohlorientiert zur Verfügung stellen? Wollen wir kulturelle Flächen ganz genuin von Anfang an mit Stadtentwicklung mit zusammendenken? Oder ist es was, was wir so additiv noch dazu denken, wenn da mal ein Leerstand ist? Oder was irgendwie eine Zwischennutzung, weil wir sie jetzt mal brauchen und dann können sie aber auch wieder gehen? Ich stehe da eher für ein Konzept, das das ganzheitlich mitdenkt. Und jetzt habe ich Zwischennutzung eher so negativ erwähnt. Ich finde Zwischennutzung aber auch ein ganz spannendes Konzept, eben gerade Innenstadtverödung. Leider haben wir auch Ladenlokale, die schließen und jetzt leer stehen. Da wünsche ich mir sogar ausdrücklich Zwischennutzung. Und da fordern wir zum Beispiel, oder es war so eine Sache, die wir ins Wahlprogramm aufgenommen haben, an dem Kulturteil habe ich ja selbst mitgearbeitet, dass Leerstände Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt werden.
Was aber in Köln faktisch eigentlich nicht passiert. Also wir gucken tatsächlich, ich sage das mal aus Sicht von Gastronomen und Veranstaltern, die ein bisschen verzweifeln an dieser Stadt in dem Punkt. Wir gucken in Städte wie Düsseldorf, muss man sagen, wo Herr Keller, der ja vorher in Köln Stadtdirektor war, dort weiterhin tatsächlich einen guten Job macht. Wir gucken in andere Städte, wo das echt gut funktioniert. Duisburg hat da tolle Sachen hingelegt.
Wuppertal, glaube ich.
Wuppertal, genau.
Wuppertal ist super.
Ja, mega gut. Grüner Bürgermeister, ne? Und der ist da.
Macht ja nichts.
Nee, hat damit nichts. Nein, das wollte ich jetzt auch gar nicht wertend meinen. Aber da passiert tatsächlich was ständig und wirklich viel Gutes. Aber in Köln fluppt das nicht, ja, eigentlich gar nicht. Also eigentlich sind wir alle verzweifelt, weil es gibt die Flächen, es gibt leerstehenden nicht Wohnraum, aber Gewerberaum. Beispiel Ebertplatz, wo es vielleicht noch irgendwie in Teilen funktioniert. Wie geht man das denn an, dass da in den nächsten Monaten und Jahren was Vernünftiges passiert?
Also was man braucht, ist wirklich ganzheitlicher und ernst gemeinter politischer Wille. Und
der ist nicht da?
Ich möchte unterstellen, dass, ich bin da frisch mit Emotionen. Ich hab,
das ist super, das braucht die Stadt.
Ich habe letzte Woche Donnerstag war es, vor bei morgens bei der Räumung von Raum 13 vor deren Tür gestanden und habe den grünen Bezirksbürgermeister der Innenstadt seine flammende Rede reden hören. Danach durfte ich dann auch reden, habe ich natürlich auch meine flammende Rede gehalten, aber das war mir peinlich insgesamt. Also, dass wir als Politik da widerstehen und gute Worte machen zu all dem, was da passiert, und gleichzeitig taumeln da die Kulturschaffenden aus dem Gebäude heraus und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht.
Sag mal zwei Sätze, weil 95% der Leute, die uns zuhören, wissen nicht, was Raum 13 ist.
Ach so, okay. Ich wollte mir gerade so in Wallung.
Ich weiß, das hast zwei du Sätze, unterbrochen. Das ist, okay. Die Menschen verstehen, worüber du sprichst.
Raum 13 ist ein Künstlernkollektiv, beziehungsweise andersherum. Das KHD-Gelände in Mülheim ist eine ehemalige Gasmotorenfabrik und das ist ein Industrieareal, das quasi brach liegt. Und all der wenigen erschlossenen Flächen eigentlich auch noch in diesem Gebiet, Deutz-Mülheimer Straße ist das ja. Und dort hat sich die Initiative Raum 13, das sind vor allem Marc Lessler und Anja Kolatschek, dort eingenistet vor einigen Jahren und haben dort ganz aktiv eine Vision vor Ort für Stadtentwicklung, die zusammen mit Kultur und Sozialen gedacht wird, entwickelt und gleichzeitig kulturelle Veranstaltungen dort vor Ort stattfinden lassen. Und um es kurz zu machen, 2018 zum Beispiel haben wir auch einen Antrag gestellt, dass die Stadt dieses Gebäude kaufen soll, wurde von Schwarz-Grün damals abgelehnt, muss ich ehrlicherweise dazu sagen und möchte ich auch gerne sagen.
Scheint so.
das ist das, was ich meine. Also wir brauchen politischen Willen, um Räume wirklich gemeinwohlorientiert Kulturschaffen zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir überall noch am Anfang, da werden nach wie vor Fehler gemacht. Aber wir sind im Moment immer so oft dabei, erst wenn es irgendwie schon zu spät ist. Deswegen mein Appell dafür, das ganzheitlich zu denken und von Anfang an wirklich in der Stadtentwicklung mitzudenken und zu verankern. Und die Räumung war wirklich, wie gesagt, wie so ein Beben auch für mich. Das war so die erste Ohnmachtserfahrung, die ich auch erleben musste jetzt als Ratsfrau. Denn wir haben einen fraktionsübergreifenden Beschluss. Alle Fraktionen haben sich hinter Raum 13 gestellt, hinter diese Initiative und wollten, dass die Stadt dieses Gebäude kauft. Man hat sich mit dem Eigentümer nicht einigen können. Schuldzuweisung können wir ja nochmal wann anders diskutieren und das muss man auch genau wirklich aufarbeiten, wie es alles passiert ist. Aber meine These, die gerne auch bei Gelegenheit Gegenrede finden kann, ist, dass der politische Wille proaktiver hätte artikuliert und umgesetzt werden müssen von Stadtspitze und auch vor allem seitens der Landesregierung, die ja ein Riesengelände, Teil des Geländes auch über NRW Urban besitzt.
Aber kurze Zwischenfrage, auch ein bisschen naiv. Der Hauseigentümer hat das verkauft aus ökonomischen Gründen, weil da jetzt, wie soll ich sagen, anders gebaut wird und der andere Rendite daraus ziehen kann? Oder was ist der Hintergrund, was da jetzt passiert?
Der Eigentümer, der Herr Eggebauer, der hat quasi die Initiative vor die Tür gesetzt. Hatte das gute Recht, weil sie quasi nur auf Zeit dort zur Miete waren. Und die Stadt sollte von ihm das Gelände, das Areal kaufen.
Ah, okay. Das ist ja drumherum, liegt da diese ganze Neubaufläche Mülheim, Mülheimer Hafen oder so, ne?
Es ist halt ein Riesenpotenzial, das kribbelt so richtig. Wenn man da langfährt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, so wie ich, dann ist das einfach irgendwie, ja, man hat so eine Ahnung von dem, was möglich wäre. Und diese Initiative hat wirklich über spannende kulturelle Formate da eine Vision entwickelt. Und die Vision entspricht sehr dem, was ich über Stadtentwicklung denke und wie ich das gerne angehen würde. Und viele andere sehen das genauso. Deswegen bin ich zuversichtlich. Aber das war ein trauriger Tag für die ganze Stadt.
Du hast mal in einem Interview gesagt, du wünschst dir für Köln eine Kunsthalle. Was wird dort ausgestellt, wenn es nach dir gehen würde?
Also da könnte ich ganz viel zu sagen. Ich finde es aber gut, dass PolitikerInnen und Kulturausschussmitglieder nicht darüber entscheiden, welche Kunst wo gezeigt wird.
Du sollst nicht entscheiden, sondern was würdest du dir wünschen?
Finde ich ganz gut. aber ich jetzt als Kulturgenießerin Mia im Privat, ich würde natürlich einen regionalen Schwerpunkt unbedingt setzen. Also eine Kunsthalle muss für die Künstlerinnen und Künstler vor Ort da sein. Mhm. Und eine Kunsthalle muss eben einfach vor allem vorhanden sein in einer Großstadt wie Köln. Das ist einfach Wahnsinn, dass wir sowas nicht haben. Der Vorteil daran ist, dass man international natürlich kooperativ auch mit anderen zusammenarbeiten kann, aber dass man darüber hinaus wirklich ein Standing auch setzt, eine Sicherheit, eine Base auch für Kultur, welchen Wert hat sie für die Stadt, aber auch eben das Gemeinwohl Kultur mitdenkt und eben auch Kultur und Kunst besitzt. Das finde ich auch ganz wichtig, dass die Stadt da auch proaktiv vorangeht. Und ich finde ja zum Beispiel auch, dass die Stadt viel stärker noch auch Auftraggeberin für diverse Dinge sein könnte.
Das ist ein großartiger Wunsch, ich finde mich spontan, aber ist das halbwegs konkret oder ist das einfach dein Idealbild, was eine Stadt haben müsste? Oder gibt es die politische Forderung auch der SPD, dass das geschaffen werden soll?
Die Kunsthalle an sich haben, also teilen viele Genossinnen und Genossen mit mir, die haben wir jetzt nicht im Wahlprogramm stehen gehabt. Aber
der Wunsch ist da auf jeden Fall.
Also das ist auf jeden Fall konsensual insgesamt, denke ich schon, wobei ich jetzt kein Fraktionsvotum dazu gerade eingeholt habe. Ich kann ja schnell nochmal in die WhatsApp-Gruppe schreiben, aber das muss ich nachreichen.
Zeig mal gerade die WhatsApp-Gruppe.
Also ich formuliere es mal so, ich denke, die Offenheit und die Begeisterung für eine Kunsthalle ist groß und da sind wir auch nicht alleine. Die Innenstadt, die Bezirksvertretung, die haben auf der letzten Sitzung beschlossen, dass geprüft werden soll, inwiefern in dieser Untertunnelung am Dom nicht, wenn das verkehrsmäßig stillgelegt werden soll, inwiefern man da vielleicht nicht auch Ausstellungsflächen schaffen kann. Was ich getan habe, ich habe erst einen Antrag im Kulturausschuss gestellt, wir hatten ja auch erst zwei richtige Sitzungen, eine Corona-Marathon-Sitzung, die gar nicht zählt, weil die so schnell ging, dass man nur blinzeln konnte. Unser erster Antrag war Kultur auf die Bahnsteige. Und an den Haltestellen Friesenplatz und Hans-Böckler-Platz sind ganz weite Teilbahnsteigflächen unbenutzt, weil die Bahnen früher länger waren, jetzt sind die kürzer. Und wir wollen, dass da Ausstellungsflächen hinkommen für Künstler und Künstler. Und das soll ausgeschrieben werden, so wie die Kunstsäulen, die überall in der Stadt rumstehen und auch ganz gut ankommen. Kunst im öffentlichen Raum ist gerade mit den Schließungen, mit Ausgangssperren abends und so weiter, Ausgangsbeschränkungen, wichtiger denn je. Und das haben alle Fraktionen so gesehen. Das freut mich auch. Also alle Fraktionen im Kulturausschuss haben der Sache auch zugestimmt. Ja. Insofern freue ich mich, wenn das hoffentlich bald Realität wird.
Auch voll gut. Das hört sich echt gut an. Ja. Aber nochmal ganz kurz, Tunnelsystem am Dom, das heißt, das sind diese etwas vergammelten, da fahren jetzt noch Autos durch, wenn du von der Philharmonie runterfährst, bin ich gerade verkehrt?
Genau.
Ja, doch, da. Auch das ist eine tolle Idee. Tatsächlich.
War doch, glaube ich, vor Tagen in der Presse auch recht groß, das geplant ist, das verkehrsmäßig zu beruhigen und dann da sowas entstehen zu lassen. Ja.
Okay. Ja, sorry, habe ich nicht wahrgenommen. Aber finde ich eine super Idee. Ich bin letztens tatsächlich mit meiner Frau noch durchgefahren und dachte, das ist immer so versifft und irgendwie. Und wenn du da einfach sowas Urbanes, Geiles irgendwie gestaltest.
Allgemein, glaube ich, Domumgebung ist ein großes Thema, wenn man Kultur in Köln fördern möchte und die Stadt da entsprechend präsentieren möchte, dass da, glaube ich, viel Potenzial ist. Ne?
Ja, also in jedem Quartier, was wir jetzt neu denken, muss es von Anfang an mitgedacht werden. Da wäre ich wieder bei dem, was wir hätten haben können oder vielleicht irgendwie noch hinbekommen auf dem KLD-Gelände in Köln-Mühlheim. Da wäre ja die, also es ist ein Ort.
Mühlheim oder Kalk? Frag mal so plattnah. KD?
Nee. KD ist Mühlheim.
KD ist Deutsch Mühlheim.
Deutsch-Mühlheim.
Ja.
Kalk,
sorry. Ich war
ganz groß. Ist in Kalk auch als ein großer Konzern.
Ja, sorry.
Jetzt wollte ich gerne mal, was ich sagen wollte, aber auf jeden Fall war es an der Stelle deutlich, dass hier so eine Chance ist, die vorher nicht da war. Und wir haben ganz selten solche Momente, dass wir Flächen eigentlich auf Tabula rasa mäßig irgendwie eine Chance haben, das jetzt neu zu erschließen und ganzheitlich zu denken mit einem Mischkonzept aus Wohnen, Zusammenleben, Kultur, Sozialem und Arbeit. Und das soll dann auch keine Monokultur werden, im Gegenteil.
Du hast ja schon das spannendere Gebiet von vielen Ratsfrauen, Ratsherren, finde ich. Also klar, wir sind Gastronomen, machen auch Events, Veranstaltungen, aber da gibt es ja schon staubtrockenere Bereiche, oder?
Ja, also ich muss auch sagen, der Kulturausschuss ist nicht der beliebte bei den Ratsmitgliedern unbedingt, weil er berüchtigt dafür ist, wie lange die Sitzungen gehen. Also wir haben ja doch den Betriebsausschuss Gürzenich, nicht den Betriebsausschuss Bühnen. Das geht wirklich alles total lang. Und wir haben uns natürlich rumzuschlagen mit den gesamten Kulturbauten und sowas wie der Oper, ich darf es gar nicht laut sagen, ist natürlich auch ein Thema. Oder dass dann eben so ein Greensill-Skandal wie jetzt, dass nochmal Millionen dann versenkt werden, was natürlich auch den Kulturausschuss beschäftigt und wo dann eben auch ein Herrn Wasserbauer von uns befragt wird. Insofern ist das keineswegs nur Kultur im Sinne von Visionen entwickeln, sondern ganz viel auch wirklich als Tagesgeschäft.
Aber ein extrem weites, breites Feld, das sehr großartig ist. Ne?
Ja.
Von also, der Clubszene in Ehrenfeld bis hin zum Gürzenich. Ne?
Genau, also ich liebe es auch wirklich. Also ich habe ja Kultur ist das Herz der Stadt, hatte ich ja als Slogan, hast du ja bestimmt ein paar Mal gesehen, als
definitiv,
du vor die Tür gegangen bist.
Ja.
Aber das habe ich auch ernst gemeint. Also das trägt mich und dadurch war es, glaube ich, auch authentisch insgesamt.
Das glaube ich auch, vor allem, wenn man dich dann so kennenlernt, definitiv. Aber nochmal ganz kurz, müssen wir so ein paar Sachen den Leuten auch erklären, weil ich wichtig finde, dass Kommunalpolitik verstanden wird. Du redest vom Kulturausschuss, es gibt einen Wirtschaftsausschuss und verschiedene andere Ausschüsse. Das sind quasi die Gremien, wo die Parteien gewisse Leute hin entsenden, die dann Dinge vorbesprechen, die dann im Rat der Stadt Köln, sehr sicher kann man sagen, so ist ein Agreement in Köln, also das heißt, wenn der Kulturausschuss sagt, das machen wir so und so, dann wird der Rat der Stadt Köln dem entsprechend zustimmen. So kann man das, glaube ich, sagen. Das heißt, es sind so Vorausschüsse, also so, dass es jemand versteht, der uns gerade zuhört.
Mhm. Genau, also die Ausschüsse bilden Fachlichkeiten ab. Genau, wir haben den Kulturausschuss, den Schulausschuss und da sitzen dann stimmberechtigte Mitglieder drin. Das heißt, da sitzen Ratsmitglieder drin, aber auch sachkundige Bürger, die auch Stimmrecht haben, von den Fraktionen benannt werden können und sachkundige Einwohner, die beratend dabei sind. Und es muss nicht alles, was in einem Kulturausschuss beschlossen wird, auch nochmal durch den Rat. Das wäre ganz schön viel. Okay. Also es sind so viele Themen. Ich habe gerade erzählt, wie lange die Kulturausschusssitzung geht. Wenn das alles aus allen Ausschüssen auch nochmal in der Ratssitzung behandelt würde, wäre gar nicht mehr machbar und wäre auch redundant, weil es sind ja die Fachlichkeiten aus den Fraktionen, die da entsendet wurden. Insofern sind es gewisse Vorlagen, die müssen nochmal durch den Rat gehen, weil sie eben so viele Ausschüsse in der Fachlichkeit betreffen oder weil sie eine besondere Dringlichkeit haben oder aus weiteren Gründen eben beantragt wurde, dass es auch im Rat vorgelegt wird. Das sind unterschiedliche Niveaustufen quasi von Anträgen. Vieles wird einfach im Kulturausschuss beschlossen und geht dann auch so als Beschluss, als Weisung an die Verwaltung. Die soll ja dann unsere Ideen umsetzen und dann in eine Vorlage beispielsweise umwandeln oder die Vorlage wurde beschlossen, dann wird das eben auch von der Verwaltung dann so umgesetzt.
Es gibt so ein Herzensthema, was ich habe mit Martin da auch schon drüber gesprochen, das ist tatsächlich diese alte Markthalle hier am Großmarkt. Das ist eine Halle, die relativ einzigartig ist in Deutschland, wahrscheinlich in Europa, die unter Denkmalschutz steht, wo man ohne Probleme eine Kunsthalle reinpacken könnte, wo man Gastronomie reinsetzen könnte, wo man wirklich ein Marktgeschehen reinsetzen könnte, wo man Konzerte spielen könnte, wo so ein wirklich krasser Spot für diese Stadt entstehen könnte. Und es passiert nichts in die Richtung. Ich glaube, Stand jetzt plant die Stadt Köln dort ein Paketzentrum. Wäre es da nicht möglich, das ist absurd. Es soll entstehen in dieser Parkstadt Süd, das ist auf dem alten Großmarktgelände, das auch nochmal für alle zu erklären. Alte Großmarktgelände ist das Gelände, was immer noch Großmarkt ist. Und eine sensationelle Halle, also man muss mal kurz jedem empfehlen, auf den Großmarkt zu fahren. Man kann dort von, ich weiß nicht, 3 Uhr nachts bis
14, 15 Uhr,
so 14, 15 Uhr problemlos reingehen, aber teilweise auch bis abends. Es ist einfach offen. Einfach reingehen und das mal auf sich wirken lassen. Das ist irre, was wir da haben. Wieso kann man das nicht alles da reinpacken und da einfach so den Megaspot für diese Stadt rausgestalten? Kriegst du da was mit? Gibt es da Gespräche? Gibt es da irgendwas? Hat eure Fraktion da eine Haltung zu? Oder ist da Hopfen und Malz verloren?
Ja, also bei dem Großmarkt ist es ja uns als Fraktion auf jeden Fall wichtig, dass egal wie das quasi, also ich will jetzt der Fachlichkeit der anderen irgendwie nicht vorweggreifen, aber dass den Händlern nahtloser Übergang ermöglicht wird, ne? Weil wir sprechen ja über konkrete Schicksale auch vor Ort wirtschaftlicher Art. Nochmal ein anderes Thema ist, wie können wir Flächen in andere Nutzungsformen umwandeln? Und da bin ich auch voller Ideen und voller Begeisterung für die Dinge. Und da sind es ganz oft ganz einfache Verwaltungsstrukturen, die uns im Wege stehen. Denn dass eine Fläche beispielsweise als gewerbliche Fläche ausgeschrieben ist, verhindert andere Nutzungsformen.
Du antwortest gerade super politisch. Aber wie kriegt man das hin, dass das da passieren kann?
Weil ja, man muss einen Bebauungsplan im Zweifel ändern, wenn man möchte, dass Flächen eine andere Nutzung erfahren. Das bedeutet, dass ich da eben ganz oft ganz langwierige Prozesse habe und das muss eine politische Antwort jetzt von mir sein. Du fragst quasi, warum können wir nicht an Ort, du hast jetzt ein Beispiel genannt, aber ich denke, das ist ein globales Beispiel jetzt für mehrere Dinge. Warum können wir an einem Ort nicht einfach XY draus machen? Das geht oft und das ist so ein Grundproblem, was wir auch in der Kommunikation der Kommunalpolitik ganz, ganz, ganz viel haben. Es geht eben einfach nicht so schnell. Es sind so viele Mühlen, die irgendwie immer wieder sich langsam drehen.
Das könnte beschleunigt werden, wenn man das versuchen wollte.
Genau.
Oder?
Also, dass zum Beispiel solche Verfahren oder solche Anträge stellenweise nicht bearbeitet werden, ist ja schon auch ein Grundproblem in unserer Verwaltungsstruktur. Wir haben da eine Unterbesetzung, das wissen wir ja auch. Und insgesamt drehen sich da die Mühlen nur sehr langsam. Und ich würde mal nochmal andersherum euch auch fragen, was wäre denn der Kulturort, den ihr euch wünschen würdet?
Habe ich gerade gesagt, Markthalle, fände ich mega.
Ja, aber du hast ja erstmal nur das allgemein gesagt, also was wünschst du dir denn für einen Kulturort konkret?
Was dort stattfinden soll? Mhm. Tatsächlich fände ich super, wenn dort tolle, kleine Konzerte stattfinden würden, von Künstlern natürlich jetzt nicht die großen, sondern was Kleines, Nettes. Ich fände es gut, wenn dort Art Galerien sich ausstellen können. Ich finde gut, wenn dort Gastronomie stattfindet. Ich finde, das gehört alles so zusammen in diesen vor allem so tollen Rahmen. Wir haben ja nicht so viele Sachen. Wir haben nicht wahnsinnig alte Bausubstanz oder Ähnliches. Ich hätte es auch toll gefunden hier im alten römisch-germanischen Museum am Ubiring. Da kommt jetzt in Teilen eine Schule rein.
Genau.
Das finde ich auch gut. Das finde ich generell auch gut. Das ist aber dieses Gebäude, ich war als Kind da ständig, wenn man alle 2 Wochen da drin, das ist sensationellst. Und das ist eigentlich viel zu schade für eine Schule. Ich finde, Schulen sollen sich
ausbreiten. Sehr wichtig, Räumlichkeit.
Aber so eine Räumlichkeit an so einem exponierten Platz, eigentlich fast am Rhein gelegen, mit der Bahnhaltestelle vor, mit dem Park davor, das hätte kulturell wirklich was Gigantisches verdient. Und das hätte Köln auch wirklich machen können. Die Leute hätten direkt dorthin fahren können. Also da, finde ich, wird viel versäumt in dieser Stadt. Und da finde ich es auch schade, dass die Politik sich da nicht für eingesetzt hat, dass es anders passiert.
Und ich glaube, das kulturelle Leben, Entschuldige Daniel, wird auch stattfinden. Ja. Das wird sich auch ergänzen, wenn die Fläche da ist, wenn die gut gestaltet wird, wenn man das nutzen kann und darf. Das Kulturangebot in Köln ist mannigfaltig groß, ne? Von Galerien, von Kleinkunst, von Schauspiel. Wenn man diese Markthalle, ich denke, was man konkret weiter bespielen könnte, ich glaube, selbst aus unserem Bekanntenkreis, sag ich mal, noch 3, 4 anderen Leuten, könnte man genug bespielen, dass die Menschen das einrennen würden, weil die Nachfrage wäre da. Und das ist jetzt auch weniger wahrscheinlich das Thema eine Kultursprecherin, gar keine Frage. Aber wir können es ein bisschen so als Geschichte an die Politik mitgeben, dass man diese Flächen, die wenig guten Flächen, die Köln hat, dass die halt entsprechend genutzt werden und entsprechend auch umgestaltet werden. Das ist, glaube ich, ein großer Wunsch, nicht nur von, wie soll ich sagen, Gastronomen, sondern auch von Leuten, die einfach wollen, dass die Stadt sehr lebendig bleibt. Und da ist man das Viertel Ehrenfeld sehr prägnant für, was seit den letzten 10, 15 Jahren kaputt gemacht wurde. Da kann die Politik nur bedingt was für, ist mir auch klar, die Flächen werden dann anders umgestaltet. Ne? Da geschehen Großbaustellen, stehen Wohnprojekte und so weiter. Aber dass da kulturelle Szene natürlich auch zerstört wurde, wo vielen Kölnern, die gerne ausgehen, der Mund offen stehen bleibt. Und das ist einfach so ein Wunsch, dass sich vielleicht dieses Pendel mal langsam umschlägt in die richtige Richtung.
Ja, da sprichst du mir in vielen Punkten auch als Kulturfrau aus der Seele. Eine Sache, die ihr jetzt selbst quasi auch schon mit benannt habt, die uns immer wieder begegnet sind, so eine Konkurrenz in den Nutzungsmöglichkeiten. Mhm. Wir haben jetzt quasi gerade eine Schule gegen einen Kulturort aufwerten müssen. Mhm. Das ist ja eigentlich unfassbar. Ne? Also ich bin ja auch im Schulausschuss und im Kulturausschuss. Und ich bin Lehrerin, genau, aber auch wenn ich es nicht wäre. Es ist ja einfach eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir sowas gegeneinander aufwerten müssen. Ja, und das müssen wir, weil wir sowohl zu wenig oder abnehmend Kulturorte haben und es werden nicht genug Ausgleichsflächen geschaffen. Und auf der anderen Seite haben wir viel zu wenig Schulen. Ihr habt das Drama mit den Anmeldezahlen und den Verteilung wahrscheinlich mitbekommen. Das ist einfach, weil uns Schulen fehlen. Uns fehlen konkret Schulgebäude. Und klar können wir weiterhin immer weiter mit Mehrklassen arbeiten und irgendwelche Container irgendwo hinstellen. Aber
wobei,
auf Dauer,
muss ich kurz reingrätschen, das ist natürlich ein unfassbares Versäumen der Politik, nicht von dir, die neu im Rat gewählt wurde, aber man hätte die letzten 10, 15, 20 Jahre genug Räumlichkeiten schaffen können. Das ist ja zu machen für eine Stadt wie Köln, dass man genug Schulflächen hat. Ne?
Ja, also es ist jetzt ist eine Offenheit gefragt. Wir brauchen auch zum Beispiel sowas wie, dass Vergabestrukturen verkürzt werden. Es kann nicht sein, dass ich immer wieder europaweit ausschreiben muss, wenn ich eine Schule bauen will. Da muss es Module geben, die ich einfach wie einen Baukasten nehmen kann und da kann ich die Schule hinstellen und dann habe ich Räumlichkeiten und dann muss im besten Fall eben auch viel mehr Gesamtschulen noch sein. Das ist ja eine Position, die jetzt nicht neu ist. Ja, das wird euch nicht überraschen, da habe ich gerade nichts Neues erzählt, aber in dem Moment gerade sich gegen Gesamtschulen und für Gymnasien auszusprechen, obwohl ich an einem Gymnasium sehr gerne unterrichte.
Darf ich fragen, in welchem Gymnasium?
In Porz, am Maximilian-Kolbe-Gymnasium. Porz. Ich grüße alle.
Die werden hier alle zuhören.
Die werden alle zuhören. Das ist einfach, also es schmerzt mich gerade, das kam mir so auf. Wir haben immer Nutzenkonkurrenz, also verschiedene Nutzungsideen für etwas. Und Kultur und Schule ist, ja.
Ich möchte gerne auf einen anderen Punkt kommen. Und zwar, ich beobachte Lokalpolitik so von der Seite und habe seit Jahren das Gefühl, dass, und das finde ich extrem schade, dass sich CDU und Grüne, die mittlerweile gemeinsam mit Volt quasi Koalition hier stellen, auf der anderen Seite ist die SPD, teilweise die Linke, dass das immer so ein bisschen, ich will nicht, bekriegt ist das falsche Wort, aber zumindest, wir haben zum Beispiel manchmal das Problem, dass wenn wir, ich sag's mal als IG Kölner Gastro oder auch in anderen Formationen, dass wenn wir so einen Rückenwind von der SPD bekommen, dass wir fast schon aufpassen müssen, dass wenn wir diesen Rückenwind öffentlich bekommen, dass automatisch die anderen sagen, oh, das finden wir jetzt aber gerade doof. Das
umgekehrt heißt, genauso,
wir haben ein gutes Gespräch. Genau, umgekehrt komplett genauso. Ne? Ja. Überhaupt nicht doof gemeint. Aber das ist so ein Ding, da kriegt man Support, was eigentlich mega gut ist. Ich hatte mit Christian Jursten vor 2-3 Tagen mit eurem Fraktionsvorsitzenden in einem Gespräch, der sagte, wir gehen da raus und dann machen wir das so und so. Und ich fand das alles total gut, was er gesagt hat. Und dachte ich so, wenn er jetzt damit rausgeht und am nächsten Tag das irgendwie vielleicht auf der Facebook-Seite der Stadt Köln, der SPD Köln erscheint, dann habe ich die anderen direkt dagegen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Wie kriegt man das mal aufgebröselt in dieser Stadt, dass das nicht dagegen geht? Ich hatte die Hoffnung bei der Wahl tatsächlich, weil viele gute Leute reingewählt wurden. Ich fand auch parteiübergreifend, Leute wie du, recht jung, innovativ und dabei.
Danke.
Schafft ihr das? Nein, nicht doof gemeint, aber, so, aber schafft ihr das gemeinschaftlich, da irgendwie das anders werden zu lassen, als es die letzten Jahre in Köln funktioniert hat? Weißt du, was ich meine gerade, oder?
Sagen wir mal so, also machen wir uns nichts vor, es ist ein natürlicher Antagonismus, also Widerstreit zwischen Regierung und Opposition besteht, geschenkt.
Das nervt uns Bürger,
also,
ja.
Das ist ja auch eine Aufgabe von Opposition, die Regierung kritisch zu begleiten
aber
und zu kontrollieren.
Aber nicht automatisch.
Das erstmal nur so als Vorrede quasi, es ist ein Wettstreit, der ja durchaus anregend auch ist, also der auch... Dinge nicht einschlafen lässt, wenn da immer wieder nachgehakt wird. Das ist erstmal gut. Was du beschreibst, kann ich aber unterschreiben. Das sind auch alte Strukturen ganz oft. Auch eine Skepsis, wobei ich schon überrascht bin, ich bin ja auch zum ersten Mal im Rat, wie oft wir auch gemeinsame Anträge in der Opposition stellen. Also wir stellen durchaus oft Anträge gemeinsam mit der Linken, teilweise auch mit der FDP. Natürlich über No AfD, ne? Also über die rede ich jetzt gar nicht. Aber
habt ihr mit denen Kontakt? Sitzt die im Kulturausschuss mit dir?
Die haben kein Stimmrecht. Okay. Die haben jemanden, der ab und zu etwas Störendes gegen Kultur und gegen jede Form
auch
von Multiperspektivität
sagt.
Lang,
Entschuldigung, wenn ich immer dazwischen quatsche, aber
ach, wir haben so viele Themen
nein,
auf einmal.
Aber auch mal mit so jemandem mal, das stelle ich mir wirklich, weil wie heißt der Trittstall, dieser Fraktionsvorsitzende oder wie das, das ist ja wirklich ein, also wahrscheinlich wird der komisch, aber es ist so ein krasser Vollpfosten. Aber sind das so Leute, mit denen man sich mal draußen hinstellt und mal kurz irgendwie, weiß ich nicht, nicht eine Zigarette rauch, wenn du nicht raus, aber irgendwie mal kurz unterhält 5 Minuten, geht das klar? Also was macht man? Man kann das ja nicht, man kann auch Menschen, die mit einem im Rat sitzen, nicht komplett ignorieren. Also unterhält man sich, tauscht man sich aus? Jetzt mal ganz ehrlich.
Mit der AfD konkret?
Ja, mit den einzelnen mit Personen. Das ist, ja, wie viele sitzen da? 5, 6, 8? 8 sogar, ne? Oh Gott.
Nein, das sind 4.
4. Ja, aber was ist mit denen? Quatscht man mit denen?
Man
ignoriert die ja nicht komplett.
Doch.
Aber hast du ja auch
also man redet nicht mal miteinander?
Also,
jetzt mal ehrlich.
Ich sag mal so, die überschreiten jeden Tag in jedem ihrer Wortbeiträge die rote Linie und den Mindestkonsens von demokratischem Zusammensein. Also wirklich in jeder zweiten Aussage im Kulturausschuss steckt drin, dass sie gegen Vielfalt sind, dass sie dagegen sind, dass wir Geflüchtete in eine sichere Unterkunft bringen. Sie stimmen dagegen, wenn das Museum Ludwig ein Gemälde geschenkt bekommt. Ja, also was kann man denn dagegen haben? Das sind jetzt einfach auch mal so pragmatische Beispiele, wo man es auch sachlich einfach nicht mehr begründen kann. Und sie überschreiten an jeder sich bietende Möglichkeit, sie verstecken ihre Fremdenfeindlichkeit und verstecken ihre extreme Negierung von jeglicher Meinungsvielfalt einfach nicht mehr. Und das erschreckt mich auch jedes Mal, dass es überhaupt nicht mehr überhaupt gedacht wird oder versucht wird, das hinter Berg zu halten. Und nein, also mit denen führe ich keinen Dialog.
Da
und
denkt man auch nicht mal, wir müssen jetzt mal in Köln stricken gehen, damit ich euch mal klar gerade rücke oder irgend. Also man macht gar nichts mit denen. Ich denke, mir wäre das immer so ein innerliches Bedürfnis,
kein
zu sagen,
Kölsch
so,
für und
Sven,
kein
wir
Kölsch
gehen jetzt mal,
wir sind da
wir gehen uns abend mal einen Kölsch trinken.
Du würdest mir den Kölsch trinken, ich würde dem eher auf die Fresse hauen. Also ich glaube, das
ist ja beides in Ordnung.
also ich
aber
kann
das macht man nicht.
Und irgendwo dazwischen ist dann einfach eben nicht mit ihm zu reden.
Ja.
Also
okay.
Aber ich würde ungern denen so viel Raum eigentlich in unserem schönen Gespräch geben.
Nein, absolut nicht. Aber es interessiert mich
auch nicht. Das ist
einfach wie läuft
man. Geht man raus und sagt man nach Feierabend, eigentlich ist er nett.
Nee, gar nicht. Also weil die sind schon kohärent auch in dem Ganzen.
Was heißt eigentlich kohärent?
Kohärent heißt, dass es ganzheitlich ist und keinen Widerspruch in sich hat.
Okay.
Und da, damit wollte ich jetzt quasi sagen, dass wie sie, was sie sagen, das verkörpern sie auch. Und dadurch ist da auch für mich gar kein Anknüpfungspunkt da und auch gar kein gemeinsames Verständnis, was gut für eine Gemeinschaft ist.
Die tun mir fast leid, dass sie so alleine keine Sprüche mit ihm. Also, es,
ja,
aber
weiß,
damit lassen wir es auch.
Ja,
ist okay. Ich finde, mit Leid können wir es doch so belassen.
Ich glaube, ja, bei den Punkten, es ums AZ ging oder um die Geflüchtetenunterkunft und alles, also du hättest mit denen auch kein Bier mehr trinken gehen wollen. Insofern,
glaube ich dir,
vielleicht stehe ich jetzt ja dann auch auf Listen, aber ich habe das hier gesagt. Und das ist auch ein Konsens bei den, wir sagen immer, demokratischen Parteien. Sie haben ihr Rederecht und sie können ihre fremdenfeindlichen Positionen ausdrücken, wo auch immer sie eben Rederecht haben und torpedieren, was wir so tun. Aber insgesamt bin ich froh, dass da irgendwie alle mit einer Stimme sprechen. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wo auch Absprachen getroffen wurden, wo man sich zusammengetan hat, auch in den demokratischen Fraktionen. Und ich würde, was ich vorhin sagte, weil du überfragt hast, arbeite ich auch mit den Kleinen, mit den anderen zusammen. Und das findet durchaus statt. Also wir haben auch im Schulausschuss Anträge mit den Linken. Jetzt bei meinem Antrag im Kulturausschuss haben alle zugestimmt und hat natürlich auch im Vorfeld miteinander geredet. Und zum Beispiel auch mit der Ratsgruppe Gut bin ich auch gut im Gespräch.
Wer ist denn aktuell deine Lieblingsfraktion? Wenn du dir jetzt aussuchen kannst, nein, stell dir mal vor. Das sind assige Fragen, weiß ich. Aber aktuell, die SPD könnte sich entscheiden, mit wem sie, weil die Mehrheiten passen würden, zusammenarbeiten mit welcher Fraktion. Weil die am effektivsten,
sehr,
am coolsten,
sehr gespannt.
Einfach vernünftig arbeiten. Wer wäre das? CDU, Gut, die Partei?
Volt. FDP.
Also ich hatte viele Hoffnungen in Volt, muss ich sagen.
Das höre ich öfter, diesen Satz, oh Gott.
Es hat mich schon enttäuscht, dass sie mit der CDU koalieren. Das hätte ich nicht erwartet. Wir haben viele Schnittmengen mit Volt.
Aber dann hat jeder viele Schnittmengen, oder?
Ja, aber ich finde so verschiedene Ansätze, wie sie die Städte denken und wie sie Wohnen auch denken, wie sie über so auch so einen europäischen Ansatz auch in vielen Dingen haben. Sehr gut, das ist ja auch in unserer Parteigeschichte tief verwurzelt. Da sehe ich viele Schnittmengen. Und schade natürlich, dass sich das alles so ergeben hat. Ich hätte es natürlich gerne auch, wäre gerne in der Gestaltungsmehrheit, ist ja klar, das macht dann noch mehr Spaß, wenn das nicht ständig irgendwie klar vor die Wand läuft. Aber da ist, glaube ich, wo ich gerade so sage, es finde ich ganz spannend, wo es hingeht. Und das ist auch spannend, wie sie sich entwickeln innerhalb dieses etablierten Ratsbündnisses. Ne? Die Grünen und die CDU haben die letzten Jahre schon erfolgreich oder weniger erfolgreich, je nach Ansichtssache, zusammen regiert. Und dass sie da jetzt nicht unter die Räder kommen, ist auch ein Wunsch, den ich für sie habe. Und das zu beobachten, finde ich spannend. Ich würde sagen, das wäre gerade so das, wo ich so denke, da passiert ganz viel, das finde ich spannend. Aber inhaltlich habe ich jetzt wirklich, ich bin so alle Fraktionen so durchgegangen. Ich habe mit den Grünen, ich habe mit denen auch im Kulturausschuss bei gewissen Dingen total gut zusammen. Bei anderen Sachen bin ich überhaupt nicht deren Mann, werde richtig wütend, nicht gegen die Person, sondern gegen die Ablehnung unserer Vorschläge oder ähnliches. Und bei anderen Sachen bin ich total bei der Linken mit Lorenz Deutsch von der FDP, arbeite ich super im Kulturausschuss zusammen. Also ich kann das eher an Inhalten festmachen, wo ich mit wem gerade zusammenarbeiten will. Da fehlt mir vielleicht auch noch die Erfahrung, da gibt mir noch ein bisschen Zeit, dann beantworte ich die Frage.
Mit der Bitte um eine. Entschuldigung.
Nein, du. Die Bitte will
ehrliche
nein.
Antwort. Ist es auch so ein bisschen, wir erleben es gerade, oder wir haben ein bisschen Einblick da drin, wie es im belgischen Viertel gerade um diesen Bebauungsplan geht. Und da ist das Gefühl, es ist ein wenig alt gegen jung. Das heißt, die jungen Grünen haben sich gegen den Bebauungsplan ausgesprochen. Bezirksbürgermeister Hubke, 71, spricht sich dafür aus.
Und versucht mit Postkarten, die ihr in Briefkästen wirft, ein Meinungsbild
einzuführen.
Dann mal ganz
habe.
Kurz. Die tatsächlich faktisch nicht veröffentlicht werden. Der hat 1500 oder weiß nicht, 2500 Postkarten daraus geballert. Die gehen retour an seine E-Mail-Adresse, an seine Postanschrift. Das muss man sich alles mal reinziehen. Ja. Und die werden faktisch gerade nicht, und ich weiß, dass es da Anfragen gibt, so was los. Der veröffentlicht das nicht.
Er hat aber gleichzeitig das Petitionsformat
in Frage gestellt.
In Frage gestellt und das
aber wie
passt
kann
gar
denn
nicht
sowas
zusammen.
Sein? Das ist doch völlig absurd.
An der Stelle würde ich dir durchaus zustimmen, dass es innerhalb jetzt der Grünen, die du als Beispiel gebracht hast, ein Interessenskonflikt ist. Ich kriege mit, dass einige Junge das anders sehen, beziehungsweise sich dahin entwickelt haben, es anders sehen zu wollen. Und das trifft sich ja auf vielen Themenfeldern. Aber ich weiß gar nicht, ob die Konfliktlinie alt gegen jung so klug ist.
Das weiß
ich
auch nicht, aber
das ist jetzt vielleicht auch ein Zufall.
Kleines Gefühl gewesen in dem Fall.
Insgesamt, wie sind wir jetzt eigentlich überhaupt auf den Bebauungsplan
gekommen? Die Frage war tatsächlich, ob es... ich habe mitbekommen, wenn Rat neu reingewählt wurde, wie vorher das war, und das Gefühl, dass manche Junge da vielleicht gut oder miteinander arbeiten können, also, und dass so ein bisschen mehr alt gegen jung als Parteien gegeneinander ist.
Ja,
so.
Oder beziehungsweise gar nicht so sehr gegeneinander, aber ganz wichtig ist ja auch, wir sind viele neue junge Leute, also in allen Fraktionen, was toll ist, und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir uns vernetzen. Wir sind, haben den Anspruch jetzt vielleicht auch, das nicht nur für 3 Jahre, sondern für 4 Jahre zu machen. Wenn man es dann nicht mehr macht, nicht wiedergewählt wird oder ähnliches, dann ist es eben so, aber insgesamt ist man ja so eine Riege an jungen Menschen, die etwas für die Stadt tun wollen, die sich bestimmt auch in den nächsten Jahren immer wieder begegnen werden, in den unterschiedlichsten Kontexten, und ich finde es nur gesund, sich auszutauschen und auch über die Dinge zu diskutieren und da auch einen kurzen Draht irgendwie miteinander zu halten, und das ist insgesamt wichtig, also demokratischer Raum
muss irgendwie
dialogisch
sein. Jetzt, das muss ich ja wirklich lassen, ich muss eigentlich in die Bundespolitik, du hast meine Frage nicht beantwortet, aber du hast es trotzdem sehr positiv dargestellt. Das wirkte total wunderbar, aber du hast einfach...
du bist angekommen.
Okay, aber es ist trotzdem alles ganz prima. Ja,
darf ich mal kurz von Politik ein bisschen wegkommen, aus Neugierde?
Das war aber nicht mit Absicht, muss ich wirklich zugeben.
Manchmal ist man ja sogar, so im Flow. Aber es ist sehr clever, was du tust.
Du kommst aus Weimar, hast uns eben erzählt im Vorgespräch, hast in Marburg studiert und lebst seit wann in Köln?
Ich bin nach Köln gezogen 2014.
Und warum bist du nach Köln gezogen?
Ich habe mir die Stadt ausgesucht. Ich habe in Marburg studiert, das war mir dann zu klein, aus verständlichen Gründen, glaube ich auch, aber es war ganz toll für diese Zeit, ein toller Ort, um zu studieren und frei zu sein, unter so einer Glasglocke, irgendwie hat sich das die ganze Zeit angefühlt, und dann aber wusste ich, es sollte urban sein und es muss größer sein, und Köln, Hamburg oder Berlin war es eigentlich so, und ich habe mich sehr schnell...
Da muss die Wahl ja auf Köln
fallen. Also brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter begründen. Und dann habe ich erst in Ehrenfeld gewohnt und dann in der Innenstadt. Und beides waren ganz andere Perspektiven auf die Stadt, aber beides ist super. Also
das war die nächste Frage, die darauf aufbauen sollte. Du bist jetzt seit 7 Jahren in Köln und fühlst dich hier wohl. Magst die Stadt, fühlst dich angekommen? Was magst du nicht? Also es gibt ja genug Dinge, die man hier auch kritisieren kann. Oder bei der Politik, da gibt es wahrscheinlich auch genug. Aber also, was ist dein Pro und Contra Köln nach 7 Jahren hier?
Ich mag nicht, dass so viele Autos 23 Stunden am Tag herumstehen und öffentlichen Raum wegnehmen.
Aber ist da falsch in Partei, oder nicht?
Nö, das schließt sich ja nicht aus. Ne? Wobei Anwohnerparken ja nochmal eine andere Fragestellung ist. Das Parken insgesamt ist auf jeden Fall ein Thema, was mich immer wieder aufregt und umtreibt. Was ich sonst nicht mache, ich bin gar nicht so jemand, der so einen Fokus darauf legt, irgendwie sich ewig über Sachen aufregt. Natürlich ist es jetzt nicht durchgängig eine architektonische Zuneigung gewesen, die mich in die Stadt getrieben hat.
Das ist aber schön formuliert.
Aber es gibt durchaus so die Ecken, die ich total liebe. Ich finde Architektur, auch so die Ripphambauten. Ich finde das Columba-Museum einfach nur schön. Oh ja. Ich finde es richtig schön, einfach da, wo ich wohne, Rathenauplatz und Umgebung. Da fühle ich mich wirklich angekommen, und da habe ich auch meine Nische gefunden. Da sind wir irgendwie beim Café Dimi und da stehen wir irgendwie mit den Leuten, und die Lindenstraße ist irgendwie alles so eine Gemeinschaft, und insgesamt ist es in seiner Urbanität angenehm provinziell, und das meine ich ganz positiv, denn man hat so seinen kleinen Mikrokosmos, man begegnet sich, und jeder findet so seine Nische, habe ich das Gefühl. Wo kommst du her?
Ich komme gebürtig aus dem Siebengebirge, Königswinter, also Großraum Köln, 40 Kilometer entfernt, und lebe hier seit 1993. Also ich fühle mich schon inzwischen als Kölner, aber jeder Kölner wird sagen, du bist aber keiner.
Ich bin zumindest
Rheinländer, wo meine Eltern kommen, ist aus Norddeutschland. Also ich bin durchaus im Rheinland, ist in meiner Generation hier angekommen. Meine Mutter kommt aus Hamburg, mein Vater aus Ostwestfalen, aber ich fühle mich total als Rheinländer und auch als Kölner.
Ja, es ist wirklich was Besonderes in dieser Stadt, wie sehr es auch gelingt, da irgendwie jeden ankommen zu lassen und seine Nische zu finden, wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Also sei es irgendwie in Vereinsstrukturen, bei mir war es eben die Partei, wo ich recht schnell auch Anschluss und irgendwie Connections hatte, aber auch die Kunst- und Kulturszene. Und das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Das ist ja das Rheinland überhaupt, und für mich Köln da natürlich ganz weit vorne. Die freie Szene, jetzt haben wir eigentlich nur gemeckert, aber bei all den widrigen Bedingungen, die wächst und gedeiht und die ist subversiv und spannend. Und was da passiert, treibt mich auch immer wieder an. Und für die irgendwie einzutreten, ist ja auch immer so mein Ziel. Und damit bin ich angetreten. Das klappt bisher auch ganz gut, eben weil die auch offen sind, mit der Politik zu sprechen. Und eine Sache, die... Jetzt ist Daniel gerade verschwunden, mal kurz, aber ich glaube, das interessiert dich, glaube auch, Daniel, dass ich es ganz spannend finde, dass sowohl so Initiativen wie Künstlerinnen und Künstler, aber auch sowas wie zum Beispiel jetzt im Belgischen Viertel, dass es immer mehr auch eine Dialogbereitschaft mit der Politik gibt und dass es ein ganz großes politisches Interesse daran gibt, wie funktionieren hier eigentlich die Prozesse und wie können wir die Dinge verändern. Das ist so eine Entwicklung, die ich gerne beobachte und wo man dann jetzt natürlich als junge Ratsfrau auch irgendwie an sowas, was sich gerade entwickelt und was so irgendwie fast noch einen Laborcharakter hat, irgendwie gerade teilhaben kann.
Die Zeit, dann mal guckt zu, was Geschichte irgendwann wird.
Genau, ich möchte auch diesen Dialog, das ist auch anstrengend teilweise, man kriegt ja 1000 verschiedene Versionen derselben Sache teilweise präsentiert. Aber es ist spannend, diesen Dialog zu haben und dass sie eben den Austausch mit der Politik suchen und das nicht irgendwie als die da oben oder sowas begreifen, weil das sind wir ja gar nicht. Wir sind ehrenamtliche PolitikerInnen im Rat, die für die Stadt
eintreten. Die es aber sehr authentisch und sympathisch machen, muss ich mal zwischendurch einwerfen. Das kommt sehr überzeugend rüber.
Hier sind 5 Euro.
Fürs Phasenschwein. Ja. Daniel ist unser Zeitmanager. Was haben wir noch an Zeit? 5 Minuten?
Ich finde es tatsächlich super spannend gerade.
Verlängern wir auf 8 Minuten?
Oder? Verlängern noch 3 Minuten.
Ich krieg Verlängerung, cool.
Ja. Nee, weil die Frage tatsächlich, du hast es gerade angesprochen, ich musste ganz kurz ums Eck gehen.
Ich
habe es durchaus mitbekommen. Dass du sagst, das ist spannend, dass sich Leute da einsetzen. Du hast das Belgische Viertel als Beispiel genommen. Interessant ist, dass du das so wahrnimmst. Ich weiß von Leuten auch, dass die dich sehr positiv wahrnehmen. Ich weiß aber auch von den Leuten, dass manche quasi direkt am Anfang auch wieder aufgeben, weil sie sagen, das ist so unfassbar krass, wie Politik mit uns umgeht. Mit Fakten, mit Umfragen, mit verschiedenen Dingen, die passieren, mit Sachen, für die sie sich einsetzen. Dass du eigentlich die guten Leute, die sich gerade in irgendeinem Viertel, das ist ja egal wo, einsetzen für etwas, direkt an ihre Grenzen kommen, bei der Politik, bei der Verwaltung auch oftmals, und sich dann wieder zurückziehen. Und das heißt, ich würde sagen, Umkehrschluss, du hast manchmal bei Bürgerbeteiligung etc. Auch sehr viele schräge Leute, die sich über Jahre einsetzen, aber die Guten, die vielleicht neben ihrem Agenturjob, neben was auch immer die machen, relativ schnell konsterniert sind und aufgeben. Ja. Kriegt man das irgendwie aufgebröselt in den nächsten Jahren? Es gibt, das weiß ich tatsächlich, du weißt das auch, glaube ich, ganz viele tolle, junge, mittelalte, völlig, ich will es nicht am Alter festmachen, aber Leute, die Bock haben, sich für diese Stadt einzusetzen, die aber eine etwas geringere Zündschnur haben als ein etwas aufgebrachter, ich sage jetzt Rentner, ohne das ist nicht doof gemeint.
Oder Rentnerin.
Rentnerin.
Die, da müssen wir noch zulernen, wir sind alte, weiße Männer, Entschuldigung.
Da über Jahre sich sehr festbeißen kann in ein Thema. Und das wird manchmal so gegeneinander aufgerechnet. Kriegt man das hin, dass das in Zukunft besser läuft?
Weißt, wow, du stellst echt lange Fragen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe sie verstanden.
Ich rede zu viel.
Ich finde den Aspekt total spannend. Nee, weil du stellst mir dann wieder, ich hätte nicht drauf geantwortet. Ich glaube, die Fragen sind einfach manchmal sehr komplex. Die Frage, die entsteht...
Die jetzt, die eben nicht.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das so entsteht. Also wir haben ja quasi, wir haben immer mehr Bürgerbeteiligung, das finde ich auch gut und das unterstütze ich auch. Die Frage ist halt, welche Versprechen oder welche Erwartungen werden an Bürgerbeteiligung gemacht? Ist das jetzt, also ist da allen klar, allen Beteiligten, inwiefern sie wirklich Einfluss nehmen können oder inwiefern der Prozess nur rein formal geregelt wirklich in eine politische Entscheidungsfindung mündet. Und ich glaube, dass da ganz viel Frustrationserfahrung einfach entsteht und ganz viele einfach keinen Bock mehr haben, weil es einfach so ultra lange dauert oder weil es doch nichts gebracht hat. Und das ist, glaube ich, auch, weil das einfach neu für unsere Demokratie ist, dass solche Interessensbündelungen nochmal so von der Seite kommen und nicht nur aus den Parteien heraus. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt und das ist so ein Trend auch. Und es gibt eben gewisse Sachen, da frage ich mich auch, inwiefern das nicht natürlich eine elitäre Diskussion ist, die mit Bürgerbeteiligung manchmal auch betrieben wird.
Absolut,
weil natürlich, also müssen wir uns jetzt nichts vormachen, im in solchen Interessensgemeinschaften haben wir wenig Auszubildende, wir haben wenig Maurer oder Supermarktkassiererinnen, weil die einfach keine Kraft mehr abends nach ihrer 18-Stunden-Schicht gefühlt haben, ja, sich noch dafür einzusetzen. Wir haben dann eben eher welche, die freiberuflich arbeiten teilweise oder abgesichert sind in mehreren Verhältnissen. Die
oder auch im Alter zu viel Zeit haben.
Genau, die im Alter viel Zeit haben, die aber auch einfach eine demokratische Kompetenz mitbringt, ein Sprachbewusstsein und auch ein Wissen um Prozesse. Und das ist eine Sache, die ich kritisch finde. Ich hinterfrage manchmal schon, wie repräsentativ ist gerade dieser oder jene Bürgervereinigung oder vielen Dank für das Getränk oder dieser Zusammenschluss. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite ein Problem, wenn es darum geht, ist das repräsentativ, was die Bürgerinnen da gerade einbringen. Das muss man immer wieder hinterfragen. Und das führt ja auch dazu, dass man Leute vielleicht teilweise vor den Kopf stößt. Auf der anderen Seite ist gerade sowas wie Jugendbeteiligung oder so Beteiligung von Initiativen, die sich neu gründen, was verändern wollen, so dass sie auf starre Strukturen treffen, die unbeweglich sind. Und das muss zwangsläufig teilweise zu Frustration führen, weil irgendwie die Prozesse eben nicht so schnell verändert werden können. Das ärgert uns, glaube ich, alle.
Du musst aber mit Rückschlägen klarkommen. Ne? Das ist ja schon wahrscheinlich, du hast jetzt ja auch sehr...
Du brauchst eine Riesenresilienz, ja.
Ja, gut, du gibst die Antwort schon vor, meine Frage.
Resilienz, den Begriff kenne ich seit dieser Pandemie.
Prost. Wenn wir so harmonisch Prost sagen, darf ich noch eine total gemeine Frage stellen?
Ja. Ja. Ich könnte auch immer weiterfragen. Wir machen einfach immer weiter. Wenn ich mir will, kann abschalten.
Wie soll ich anfangen? Du bist jung, du bist dynamisch, du hast was in der Birne, du bist Lehrerin, du willst Politik gestalten, du willst Sachen verändern. Jetzt haben wir einen Bundestagswahlkampf und da gibt es eine Kandidatin, du bist, Feminismus ist eines deiner Themen, habe ich im Internet gelesen, hast du eben auch gesagt. Jetzt musst du bei Wahlkampf Olaf Scholz nicht von Annalena Baerbock machen. Fällt das nicht sonderlich schwer?
Boah, gute Frage.
Okay, klar. Also,
wenn du kein Parteibuch hättest, wen würdest du wählen?
Ich würde in der Tat nicht grün wählen in diesem Jahr.
Darf ich davon? Das ist so mein persönliches, ja, Dankeschön. Tut ihr nicht hier, ich muss neutral sein.
Es ist natürlich schon so, dass ich mich frage, also schauen wir mal, wer stand zur Auswahl, auch in der SPD. Ich stehe hinter Olaf Scholz und ich werde mit voller Kraft und Freude natürlich auch mit ihm Wahlkampf machen und für ihn und vor allem auch für unsere tollen Bundestagskandidaten. Wir haben hier auch Sena Abdi, die hier auch jetzt Bundestagskandidatin ist.
Hältst du sie für eine gute Bundestagskandidatin?
Ja, natürlich.
Ich mag sie. Ist ja keine doofe Frage, aber. Ja,
also
okay.
Sie ist eine super Kandidatin, sie ist authentisch. Sie bringt, glaube ich, einiges mit, was auch nochmal bewegend ist für viele, was mobilisieren kann. Und ja, Authentizität ist ja so ein Wert für mich und den bringt sie auf jeden Fall mit. Dass überhaupt Frauen und Menschen mit einem vielfältigen Hintergrund das machen können, ist ganz wichtig, auch für unsere Partei. Und ich finde es insgesamt schade, dass, wenn wir jetzt auf Bundesebene schauen, dass die Auswahl nicht größer ist teilweise. Also, dass da auch so wenige Frauen eigentlich sind, die wir uns als Kanzlerkandidatin hätten vorstellen können. Das ist jetzt wirklich keine Rede gegen...
Wen hätte ich vorstellen können?
Nee, es ist ja keine Rede gegen Olaf Scholz, sondern es ist einfach so dieses, weil es ja dieses Mann-Frau-Ding, das hast du ja gerade aufgemacht.
Deshalb wollte ich dir mit dir auch locken, ja, dass Annalena Baerbock, genau, für dich ja vielleicht eigentlich ein Faktor sein könnte als Frau.
Aber hat die SPD dann eine Frau, die da, also ich quatsch schon wieder dazwischen, aber ich habe Saskia Esken ist, glaube ich, braucht man da nicht zwingend. Nee, wen hat man? Ich habe gestern bei Anne Will, unsere Bundesjustizministerin,
Lamprecht,
die mir bisher nicht so begegnet ist, aber seit gestern weiß ich auch, die hätte man auch nicht benutzen können.
Wir haben noch
so, das
Manuela.
Heißt, Frau Schwesig, okay.
Genau, dann haben wir...
Frau Giffey.
Genau.
Giffey, ja, das hätte ich okay gefunden. Giffey
finde ich auch super.
Unglaublich tolle Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz.
Also, Malu Dreyer, stimmt.
Malu Dreyer wäre ja mal...
Oh, würde warum ich, habt ihr das also eigentlich nicht
Malu
gemacht?
Malu ist auf jeden Fall mein Favorite.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Da haben wir Konsens, wir drei auf jeden Fall.
Warum nimmt man dann den Bazooka-Olaf?
Nee, also wie gesagt, ich finde... also Olaf Scholz ist halt einfach, er hat diesen hanseatischen Aspekt, der durchaus auch nüchtern ist. Und ich verstehe, dass er dann vielleicht nicht immer irgendwie die Unterhaltungskanone irgendwie sofort zündet irgendwie bei jedem. Aber was er vertritt insgesamt, ist etwas, das ich doch schon genuin sozialdemokratisch finde. Also er sagt, was er meint und er steht wirklich dahinter. Und ich empfinde,
du hast noch keinen Satz für ihn gesagt.
Ich finde ihn wirklich, also ich glaube ihm, dass er das Beste in diesem Amt tun wird und dass er die sozialdemokratischen Forderungen, ich finde das Wahlprogramm wirklich super, was wir aufgestellt haben. Mhm. Ich glaube ihm, dass er da voll dahinter stehen wird und alles dafür tun würde, um das umzusetzen. Und auch in der GroKo, ich habe gegen die GroKo damals gestimmt. Echt? Ja, auch in der GroKo haben wir viele tolle Dinge umgesetzt und da war ja durchaus auch eine treibende Kraft. Also Mindestlohn und die Grundrente, das sind ja alles Dinge, die schon genuin sozialdemokratische Vorstellungen.
Entschuldige, da muss ich noch kurz ergänzend fragen.
Sind wir auf Bundesebene,
macht,
war ich gar nicht drauf vorbereitet.
Ja, Regelberichte wieder ab, aber das haben wir. Aber ihr macht ja eine GroKo, ich bin jetzt nicht der klassische SPD-Wähler, aber das finde ich schon seit vielen Jahren eine sehr, sehr gute Arbeit. Gute Minister, gute Politik, sehr pragmatisch, sehr praxisnah. Ist das nicht total frustrierend, wenn das sich niemals der Wählerstimmen darstellt?
Also total. Also ich würde lügen, wenn nicht. Also es ist jedes Mal wieder so dieses, oh, die CDU holt die Punkte für etwas,
gut, das
was
ist jetzt
irgendwie
auch vorbei,
unsere Idee war. Das ist jetzt natürlich, aber die Umfragewerte gehen ja schon wieder hoch. Das ist ja auch eine Resilienz irgendwie.
Habt ihr, ja, von 14 auf 15, oder?
Nee, bei den Union meinen Sie.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, es ist durchaus so, dass die eine sehr treue Wählerschaft natürlich auch haben und in ihrem Konservatismus ja natürlich auch im Moment einen gewissen Anti-Zeitgeist ja auch irgendwie ansprechen, der von vielen gewählt wird. Ich wäre nicht in einer Partei, wenn ich nicht dahinter stehen würde. Ihr könnt jetzt von mir das nicht rauskitzeln, weil es ist nicht da. Also ich würde auch sagen,
wir wollten auch nicht rauskitzeln, dass die Partei da irgendeinen Fehler macht. Wir wollten rauskitzeln, dass Olaf Scholz der Falsche ist. Das hast du aber.
Und wie hättet ihr Heiko Maas gefunden?
Heiko Maas ist für mich persönlich, darf ich das so sagen?
Du darfst alles sagen.
Der Gastgeber. Der ist so dermaßen aalglatt. Das wirklich politisch hat er einfach nichts mehr verloren. Also das ist wirklich, ich finde das unter aller Würde.
Ich bin großer Heiko Maas-Fan.
Ich bin Mega-Fan von Kevin Kühnert.
Hat ganz kleine Anziehung.
Boah, Daniel, jetzt müssen wir wieder.
Ja gut, aber das ist jetzt so ein, aber er hat
wenigstens, der will ja auch im Bundestag.
Der ist Sozialdemokrat.
Also
Heiko Maas
ist aber
sehr gut angezogen.
Also,
vertritt uns international.
Ja, also Heiko Maas finde ich super international. Ich auch.
Was sein Twitter-Account, der ist Minimum genauso langweilig wie der Tatort gestern.
Was er in der, was er in der Außenpolitik macht insgesamt, ich finde ihn überzeugend, ich finde ihn gut, also kann ich auch nichts gegen sagen. Mhm. Nicht, dass er jetzt für mich der Kanzlerkandidat gewesen ist, aber hat einfach mal interessiert, was du über ihn denkst. Kevin Kühnert findest du toll, da freut sich ja, dass er bestimmt im Bundestag kommt jetzt, er hat sich ja auch aufstellen lassen.
Ja, das wird er ja simpel machen.
Und insgesamt finde ich das Tableau, was ich jetzt so mitbekomme an Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, auch von den Jusos, finde ich schon super. Ich war auch bei der Listenaufstellung Delegierte für die NRW-Landesliste und ich mache mit sehr, sehr gutem Gewissen, mit ganz viel Vorfreude dann meinen Wahlkampf.
Wer wird nächster Kanzler unseres Landes oder Kanzlerin?
Ja, die Leute wollen ja anscheinend, dass der Armin das macht.
Meinst du, Armin eher als Annalena?
Glaube ich auch. Doch, das denke ich auch.
Ja?
Ja,
ja, ich freue mich nicht drauf, kleinen Bonus, aber ich auch.
Würde ich jetzt dagegen wetten. Eine sehr gute Flasche Wein, die wir bald mal zu dritt trinken beim nächsten Podcast, dass die Grünen den Kanzler stellen.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube es auch nicht.
Die kriegen ja noch das Go der geilen Pandemiebekämpfung, wenn wir in 2 Monaten alle geimpft sind und so. Und dann ist der Sommer und alle sind gut drauf. Wir sind Europameister geworden. Das
wird fehlt ein Stürmer für, das ist ein anderes Thema.
Da bin ich raus, da muss ich echt zugeben.
Nein. So, wir quatschen jetzt schon mega lange, was total gut ist, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Am Ende stellen wir immer noch so ein bisschen die Frage, was machst denn du kulinarisch ganz gerne? Das heißt, wo gehst du gerne essen? Was ist so dein Lieblingslokal?
Und was isst du dann
da? Was isst du dort gerne oder was machst du dir auch zu Hause total gerne? Was ist dein Leibgericht?
Also ich gehe total gerne ins Montanara. Das ist ein Italiener auf der Venloer Straße. Beim Stadtgarten.
Gehen wir vom Weingarten.
Ja.
Noch ein bisschen weiter, 100 Meter weiter.
Das ist eigentlich so.
Ach so, rechte Hand quasi.
Ja, also genau. Da kommt noch ein bisschen weiter in Irish Park oder vorher.
Da war ich auch schon.
Das ist so. Das ist so ein bisschen mein zweites Wohnzimmer.
Die haben draußen nur so 2 Tische, ne?
Ja, ist so ganz, ist ganz puristisch, kein Shishi.
Gute Küche,
richtig gute Küche. Gefällt mir sehr gut. So ganz viel trifft bei mich natürlich da auch beim Café Dimi bei uns, aber das ist dann eher Kaffee und mal ein Sandwich, ne? Ist bei uns an der Ecke. Und was ich total mag.
Für unsere Hörer, das ist bestimmt bei euch in eurer Hotel.
Genau, in Brüsselstraße.
Brüsselstraße.
Auch ganz toll, wo ich auch froh bin, der schafft das ganz gut und macht da noch einen Raum nebenan auf. Und das wird wohl klappen alles, auch über die Pandemie hinaus, bin ich zumindest zuversichtlich. Also würden wir uns alle freuen. Und ich habe eine ganz große Schwäche für Sushi. Ich esse kein Fleisch, aber bei Fisch kriege ich es nicht hin. Und da liebe ich einfach das Zen in Köln.
Ah, okay, das
finde ich richtig jetzt, gut
auf der Lindenstraße.
Da wäre das Kaizen natürlich auch noch super.
Mega gut, oder?
Finde ich auch richtig gut. Aber das Zen hat, glaube ich, auch einen Stern. Ich finde es nochmal eins drüber teilweise. Das ist dann okay, aber schon so für die besonderen nicht. Tage.
Aber
jetzt habe ich, glaube ich, eine gute Bandbreite an den ganzen Sachen. Ich mag auch die Käsepommes von dem Inder auf der Aachener Straße. Also ich bin da wirklich.
Käsepommes in der Aachener Straße?
Der ist zwischen Balthasar und wie heißt der Burgerladen? Da bist du doof?
Beef Brothers.
Beef Brothers, oder?
Ja.
Oder?
Ja. Der macht Käsepommes?
Der hat er mal gemacht, ja.
Echt?
Also insgesamt bin ich da ganz frei. Ich esse einfach sehr gerne und was ich sehr gerne mache und was ich so ein bisschen vermisse, ist auch, wenn man so Zeit hatte und sich einfach raussetzen kann und so vor der Ratssitzung noch, da einfach beim Funkhaus draußen sitzen und irgendwie den Leuten zuschauen, das vermisse ich auch richtig doll.
Ja. Dann kommen wir zum Schluss. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, dir vom wundervollen Olli einen Song zu wünschen. Boah, ich soll sie schon, oder?
Geht noch.
Doch, komm. Man hört das schon.
Wir haben uns heute zu früh getroffen, um 15:45 Uhr.
Ja, man muss das jetzt auch nochmal allen erklären. Wir haben noch 11 Minuten bis Ausgangssperre. Wir müssen alle noch nach Hause. Aber das ist hier beruflich, deshalb sollte das klappen. Du kannst dir einen Song wünschen, egal welchen.
Ich wünsche mir Smooth Operator von Shadi.
Wow. Das ist ja mal eine Ansage.
Vielen Dank, Maria.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke euch. Hat viel wirklich. Spaß gemacht. Das war
echt, super viel Spaß. Nee, sehr kurzweilig. Mit Franz Reiner vorher genauso
SPD.
Heute.
Ich lege mich fest.
Sehr, sehr kurz. Sehr, sehr kurzweiliger Podcast mit zwei völlig verschiedenen Charaktertypen. Aber heute hätten wir wirklich, machen wir auch noch, glaube ich, jetzt hier versacken können. Sehr, sehr nett. Vielen Dank. Und ich muss immer noch eins sagen, für uns bei unserem Podcast sagen: Podcast Nummer 12 heute. Wir hatten mit unseren beiden Gästen keine Sekunde Corona. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir in zwei Wochen unsere Lokale öffnen können.
Das
wir haben immer mit jedem, wie geht's dir, was machst du und wie geht's der Oma und impfen.
Das
heute keine Silbe über Corona. Das ist, glaube ich, das beste Zeichen.
Aber das ist das Gute, dafür. Wir haben tatsächlich heute, Aufnahme ist am 3. Mai und Martin und ich, wir sind uns sicher, am 17. Mai machen wir unsere Außengastro wieder auf, der Handel macht wieder auf. Der Weg in das normale Leben.
Ich drücke euch die Daumen.
Perfekt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Franz Reiner ist auch noch übrigens bei uns, liebe Olli, wie immer. Liebe Mia und
Lara, danke schön.
Liebe Lara, danke. Es war immer sehr lecker und bis bald. Vielen Dank.
Ciao. Tschö,
tschö.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.